Schönen guten Tag und herzlich willkommen, liebe Zuckis. Nach 40 Folgen habe ich gedacht, es ist vielleicht auch mal an der Zeit, einfach mal mit einer Begrüßung zu starten. Das machen wir nämlich, glaube ich, nie. Wir brettern immer irgendwie gleich los. Ich glaube, wir haben noch nie so richtig bewusst am Anfang Hallo gesagt, ne?
Grüß Gott.
Grüß Gott. Auch sehr schön. Frederik, nicht schlecht, das ist die erste Rampe, denn wir nehmen heute vielleicht ist es eine bisschen seriösere Folge, wobei, wenn ich mir den Gast jetzt angucke, denke ich so, nee, überhaupt nicht. Aber wir wollen heute mal ein bisschen über das Thema Kinder, Religion, Glaube und so weiter und so fort sprechen. Und da wir drei davon echt wenig Ahnung haben, haben wir uns einen Gast eingeladen, den ich schon sehr lange kenne. Ja. Julian Sengelmann nämlich. Wir kennen uns schon seit über 20 Jahren wahrscheinlich. Ne?
Ja, heftig.
Ja, unsere Bands Feinkost, Revolverheld haben sehr oft zusammen auf der Bühne gestanden.
Das stimmt so nicht. Wir durften euch supporten. Man muss es sagen, wie es ist.
Aber das war ganz toll.
Ja, ich weiß, ja. Aber wir durften euch supporten. Das war großartig. Danke dafür nochmal.
Ja, du, sehr, sehr gerne. Darauf wollte ich jetzt nicht hinaus. Ja, aber du hast, während ich sehr, sehr einseitig unterwegs war und nur Musik mache und jetzt vielleicht mal einen Podcast laber, hast du ja einfach 1000 Sachen gemacht. Also ich meine, Julian ist Schauspieler, Autor, studierter Theologe und Pastor vor allen Dingen auch.
Promoviert
sogar. Promovierter Theologe, ja.
Krass, hat richtig einen Abschluss. Ne?
Ja.
Also deswegen finde ich sehr schön, dass du heute da bist und uns ein bisschen, was sagen wir jetzt, bekehren, aufzuklären.
Supportest.
Ja. Du musst so landsmäßig fragen, welcher dieser Rollen spielst du am meisten?
Ja. Am meisten oder am liebsten?
Ja, am liebsten vielleicht.
Immer das, was ich gerade mache.
Okay, finde ich sehr sympathisch, dass du so viel machst. Kannst du dich nicht entscheiden?
Das ist tatsächlich die Frage, die ich auch tatsächlich seit 20 Jahren gestellt bekomme.
Ja.
Kannst du dich nicht entscheiden? Ich habe mich ja nicht dazu entschieden, mich nicht zu entscheiden, sondern ich habe mich entschieden, ganz viele Dinge zu machen, weil ich tatsächlich immer, das ist jetzt gleich so ein pastoraler Satz, aber ich finde tatsächlich immer, dass das Leben ist bunt und wild und aufregend und man kann so viele Dinge machen und wir kriegen ja ganz früh erzählt, so du musst dich bitte auf eine Sache festlegen, damit du dann ein sehr geradliniges Leben führst und sowas alles. Na, ich meine, hier alles Künstler irgendwie am Tisch, aber den Konflikt werdet ihr vermutlich mit euren Eltern auch irgendwann geführt haben. Deswegen, ich habe mich einfach dazu entschieden, sehr, sehr viel, sehr Buntes zu machen, was auf den ersten Blick so total diametral entgegensteht. Also Schauspieler sein oder Pastor sein oder Musiker sein oder so.
Das passt ja irgendwie. Ich meine, du machst sehr viele künstlerische Tätigkeiten und irgendwie im erweiterten Sinne haben sie immer ein bisschen mit Glaube und Gott zu tun. Ne? Also auch auf kritische Art und Weise. Du schreibst ja auch Bücher, das habe ich ja eben noch vergessen. Und ja auch durchaus Bücher, die von Glaube handeln und muss die Kirche sich neu erfinden und all diese Themen. Ich sehe immer wieder, wenn er bei Instagram was postet, denke ich mal wieder, wie klein sind eigentlich unsere Konzerte, wenn Julian dann auf dem Kirchentag vor 50.000 Leuten steht, so ungefähr. Also ich meine, ich kann das schon verstehen. Ich hatte eigentlich auch immer vor, verschiedenste Sachen zu machen. Wenn man mit einer Sache dann einfach viel zu tun hat, dann ist es oft so, dass man zu mehreren Sachen nicht kommt oder man muss sich halt 5 teilen. Und Papa bist du ja auch noch.
Ja, das bin ich. Was ist meine liebste Rolle? Das natürlich.
Ne? Papa, das ist die richtige Antwort in diesem Podcast.
Ja, ist auch das Allerbeste, auf jeden Fall. Meine Familie war jetzt gerade das Wochenende weg und ich vergesse das manchmal. Also wenn man so wahnsinnig viel zu tun hat. So, ich kam dann gestern, ich war bei Freunden von uns, war ich im Studio gestern bei Anne und Ulle. Herzliche Grüße
an der Stelle. Ja, super geil.
Wundervolle Leute.
Ja, ganz toll.
So, und ich kam ganz spät nach Hause, weil wir lange gearbeitet haben. Und dann waren die auf einmal, meine Tochter und meine Frau waren auf einmal wieder da und lagen dann da so im Bett. Und dieses Kind, was dann da irgendwie, macht einen ja so derbe glücklich. Ich vergesse das halt manchmal, ne? Dass wenn man so wahnsinnig viel arbeitet, wie viel Stress man hat, wie viel Stress man sich macht. Und dann sieht man da diese kleinen, wahnsinnig süßen, frechen Gesichter, die ja immer noch niedlicher sind, wenn sie schlafen.
Oder wenn du rausguckst in den Garten, du hast drinnen gerade einen Konflikt gehabt, weil die rumgestresst haben und du Ärger hattest. Und dann rennen die in den Garten und du hörst sie nicht, du siehst nur, wie süß sie wegrennen. Ja. Und denkst du, meine Güte,
ja,
sind die süß.
Genau,
ja. Ach, die sind so süß. Ja. Wenn man nicht direkt gerade mit denen
spricht. Ja, genau, ja. Aber du oder weggehst, bist du richtig gut.
Ja. Oder auch so Fotos. Ich fahre immer zum Supermarkt um die Ecke und direkt vermisse ich sie. Ja, vorher aber noch geärgert, weil es einen Konflikt gab. Ambivalent ist das. Ja, das Gefühl kenne ich.
Ja, ich glaube, das kennt jeder, ne? Ja. Also mit dem Schlafen, da gibt es ja 1000 Memes drüber. Ja, und so. Ja. Also es ist wirklich so, ich glaube, schlafende Kinder, das ist dann auch bei uns wieder so evolutionär oder vom lieben Gott eingepflanzt, dass man das einfach ganz niedlich findet und maximal beschützen muss.
Ja. So. Schlafende Hunde soll man auch nicht wecken.
So.
Ja, das war mein erster Wortbeitrag heute.
Ja. Welpen findet man ja auch nicht. Das ist übrigens Sebastian Ströger.
Ja. 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 Hallo. Ja.
Der Bergretter.
Herzlich willkommen.
Das Wort zum Freitag.
Ja. Hallo. Nein, aber ich muss auch sagen, ich finde das immer total niedlich. Und ich finde übrigens auch Hundewelpen niedlich. Habe ich es schon mal gesagt?
Sind sie auch.
Ja. Ja. Aber er hat einen ganz heißen Tipp nämlich noch. Man soll nämlich nicht, wenn man ein Baby hat, direkt noch einen Hundewelpen dazu holen. Ne?
Nein.
Weil das könnte der schlimmste Albtraum
sein. Hast du gemacht?
Nein. Aber sollte man einfach nicht machen, weil das machen viele Pärchen und glauben, dass sie das noch parallel und das ist dann oft das Ende von allem.
Das ist so ein bisschen wie sich vorzustellen, wir kriegen einfach Zwillinge und dann haben wir das Thema abgehakt.
Voll praktisch.
Ja, ja, ja.
Super praktisch.
Ja, hat unser, das Thema Beziehung hast du dann abgehakt.
Ja, ja, genau, ja. Hat unser Pianist Arne auch gemacht, ja. Zwillinge. Mhm. Wobei es gibt, bei uns gibt es eine absurde Geschichte. Jeder, deswegen, du spielst ja auch ein bisschen Klavier, ne? Mhm. Spiel nie bei uns Klavier, denn jeder, der bei Revolver Held Klavier spielt, kriegt Zwillinge. Okay? Arne Bischoff hat Zwillinge.
Ja.
Nis, kennst du auch?
Ja.
Hat Zwillinge und Philipp Steinke.
Steinke.
Sie haben alle Zwillinge gekriegt.
Sind das Verschwörungstheorien?
Gegentheorie. Fabio Niehaus hat keine Zwillinge bekommen.
Aber er hat nur einmal.
Aber der spielt.
Der ist der Keyboard aus Julias Band, muss man sagen.
Der spielt aber auch nicht so gut Klavier wahrscheinlich.
Oh, Fabio doch, spielt ziemlich gut.
Sehr gut. Ja, okay. Aber eben nur einmal. Ja.
Aber es mag, vielleicht muss man sagen, muss eine offizielle Show spielen. Oder das
ja,
war ja so,
sowas.
Ich glaube, es war eine Kaifu oder sowas.
Ja, ich glaube, er hatte nicht hier die Single gespielt. Dafür hat er auf jeden Fall. Hab ich vergessen.
Ihr könnt ja nachdenken darüber. Genau, ja. Schön, dass ihr über Musik redet. Lass uns doch mal Musik spielen erstmal, oder?
Zuckerbrot und Kneipe. Der Papa-Podcast. Mit Johannes Strate, Sebastian Ströbel und Freddy Radeke.
Bei solchen Sachen jetzt, ne? Ich meine, jeder, der bei Revolver Piano spielt, der kriegt Zwillinge. Ist das jetzt Schicksal, ist das Zufall oder ist das dann irgendwie auch aus warum auch immer eine göttliche Fügung?
Keine Ahnung, müssen wir Arne fragen. Wie er das interpretiert, weiß ich nicht.
Ich finde es doch absurd. Also, what are the chances, würde man in Amerika sagen.
Aber das kennst du wahrscheinlich auch. Man erwartet von dir jetzt zu allen eine richtig tolle Antwort.
Natürlich.
Alles, was mit Gott und mit Glaube, du wirst jetzt allen sagen, wie es läuft, oder? Ja,
klar. Jetzt quatschig und ernsthaft geantwortet, das macht natürlich total Spaß, ne? Weil alle kommen so und wollen einen auch herausfordern und sowas, ne? Weil ich bin, darüber habe ich auch dieses Buch geschrieben, das letzte, ne? Glaube ja Kirche Nein, beim Robert Verlag, warum sich Kirche verändern muss. Als Pastor oder Pastorin kannst du dich dem nicht entziehen, ne? Also,
ist so,
das
oder?
Ist halt so. Also gerade, also, und das werden, alle meine Kolleginnen und Kollegen werden das wissen, die Momente, wo Leute auf euch zukommen oder auf dich zukommen, um dich darauf anzusprechen, sind die wahrscheinlich unwahrscheinlichsten Momente, nämlich auf Partys. Leute kommen auf Partys, da ist endlich mal Berührungsfläche mit so jemandem, da projizieren die dann Kirche auf mich natürlich und dann kommen die gerne auch schon richtig so wundervoll mit so Rotweinlippen und roten Zähnen, blauen Zähnen und sowas und dann, also das wollte ich jetzt nochmal sagen. So. Und das nervt natürlich auch unfassbar, ne? Also das so, aber dem kannst du dich nicht entziehen. Den kannst so wie ihr euch nicht entziehen könnt, irgendwie beim Fernsehen zu sein oder bei Revolver halt zu sein.
Aber es ist ja total klar. Aber ich dachte mir, der erste Satz ist immer, was machst du? Ja, ich bin, das hätte ich nicht gedacht.
Das auf jeden Fall.
Ich meine,
du siehst gar nicht so aus.
Du siehst gar nicht so aus.
Du siehst gar nicht so aus wie ein Pastor. Ja. Und dann sag ich immer vielen Dank.
Die Top 3 Fragen sind wahrscheinlich, glaubst du, muss man an Gott glauben? Glaubst
wenn man da
du an
arbeitet? Gott? Ja. Das wäre eher so Frage 8 eigentlich.
Ah, okay.
Ja. Alles okay, klar. Was ist denn Frage 1?
Also Frage 1 dreht sich immer um Kirchensteuer.
Es
geht immer um Geld.
Ich überhaupt nicht auf die Idee
all
gekommen.
About the money.
Es ist wirklich all about the money.
Ja.
Ernsthaft? Ja, ja, ja. Dann gibt es...
Ja, gut, das kenne ich mit den Rundfunkgebühren.
Ja, GZ das natürlich.
Stimmt,
ja.
Du wirst natürlich immer nach GZ denken.
Weil
wirst du eigentlich auch als Bergretter, Chris, immer... Ich bezahle dich hier, ne?
Ja, GZ
ja.
Das ist...
Als Musiker wirst du immer nach so Drogen und die Rock'n'Roll-Klischees gefragt. Erste Frage.
Na, wie ist denn das so mit dem? Das ist ein bisschen wie das Alte Testament in der Bibel.
Ja.
So. Wie bitte? Das ist wie das Alte Testament in der Bibel dann so, weil es so alt ist.
Genau, so ungefähr. Ja. Genau, also es geht ganz viel um Geld, es geht ganz viel um so Dinge, wo man eigentlich, wo Menschen zeigen, dass sie gar nicht so richtig Trennschärfe haben. Und das ist gar kein Diss an die Leute oder sowas, sondern eher darum, dass Menschen nicht mehr unterscheiden können, ob sie eigentlich zur evangelischen oder zur katholischen Kirche gehören. Also, ne, das ist ganz häufig so.
Dass sie das für sich selbst nicht unterscheiden?
Die wissen das doch häufig nicht mehr. Ne?
Wie, die wissen das
nicht? Ja, die wissen das einfach nicht mehr. Sind sie jetzt evangelisch oder katholisch? Und
also sie wissen es inhaltlich, aber sie wissen auch noch, ob sie eine Kommunion oder eine Konfirmation hatten. Oder,
häufig
oder?
Nicht mehr.
Was?
Aber da muss man doch sagen, die Ökumene hat geklappt endlich.
Ja,
super.
Ja und nein.
Auf jeden Fall. Geil.
Weil der Umkehrschluss davon nämlich auch ist, dass immer wenn... wenn die eine große Geschwisterkirche, also beide große Geschwisterkirchen haben große, also ernsthaft große Herausforderungen, wie wir Theologen gerne sagen, sind alles Herausforderungen und Chancen.
Politiker sprechen genug.
Genau, natürlich. aber häufig ist dann so, dass vor allem, wenn in der katholischen Kirche was passiert, das auch Auswirkungen auf die evangelische Kirche natürlich hat. Ne? Also ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert zum Beispiel an den damals Thebarts van Elst, das war der sogenannte Protzbischof von Limburg. Ne? So,
und das hat von Limburg.
So, ja, genau. Das ist, genau. Der Protzbischof von Limburg.
So wie der Pinkelprinz.
Ja. Sowas, genau. Ja. Der Prügelprinz gab es auch. Ne? Prügel und Pinkelprinz.
War ja eigentlich, das war derselbe, ne?
Das war derselbe, ja, ja.
Klingt ja alles wie Überraschungseierfigur.
Ja, stimmt.
Also Happy Hippo. Der Protzbischof, okay.
Ja. Von Elst. So, ja. Und es gibt einen soziologischen Begriff, der heißt der Thebarts-Effekt. Das besagt nämlich, dass tatsächlich als dieser ganze große Skandal, zu Recht ja auch großes Skandal, um diese unfassbaren Kosten, von denen niemand weiß, wie hoch sie wirklich waren, als der passierte, sind aus der evangelischen Kirche und aus der katholischen Kirche gleichermaßen viele Leute ausgetreten.
Ist ja echt total lustig.
Genau. Aber
als ob Werder Bremen
und war das bei Frau Kessmann auch, als sie bei Rot so über die Ampel ist, auch dann?
Das war nochmal anders.
Okay.
Das war ja eine Geschichte von, da ging es ganz viel eigentlich um Demut und Demütigung.
Mhm.
Und bei dem Protzbischof, wie er damals furchtbarerweise betitelt wurde, ging es um quasi die GEZ, die verbraucht wurde. Also da ging es um Kirchensteuer und dass damit Schindluder getrieben wird. Und wenn
Demut da vielleicht auch nicht schlecht gewesen.
Ja, das
wäre bei ihm Demut.
Propanz.
Demut ist ganz, sowieso ganz gut eigentlich. Ja. So, also genau, das aber sind abgefahren. So die Dinge. Es geht ganz viel um Geld und auch um die eigene Zugehörigkeitsfrage. Also wie gehöre ich eigentlich dazu?
Wir haben natürlich das Glück, dass wir einen Podcast haben und so unsere Fragen verpacken und das nicht auf einer Party machen müssen. Wir haben einen Grund, dass
wir haben Zeit und sind noch nicht besoffen, meinst du, ne?
Warum eigentlich nicht?
Ja, weiß ich auch nicht.
Das verstehe ich nicht.
Ja. Ach so,
Entschuldigung, ich bin ja auch für die Flachwitze hier zuständig, ne?
Ja.
Hier ist ja das Wasser, dann mach halt
mal. Ja, mach mal Wein. Ich wusste, dass es kommt.
So, also entschuldige
mal. Hier wird schon was dazu. Du schon meintest mit dem Wasser, doch nicht schon. Jetzt kommt der Weinspruch auf jeden Fall.
Der kommt doch
auf der Party
sicher auch, ne?
Ich bin gar nicht Jesus. Ich habe auch dein Instagram-Profil natürlich an. Den Witz wollte ich nicht machen, weil du bist natürlich sehr weißer Jesus dann, ne?
Also er könnte sehr gut.
Als du aber eben gesagt hast, warum ich hier barfuß rumlaufe, dachte ich, das wäre jetzt schon.
Achso, nein. Das liegt wirklich daran, dass
die Rampe, die du selber gebaut hast.
Aber ich habe trotzdem eine Frage zu dieser Partysituation.
Ja.
Also, sagen wir mal, mein großer Bruder, Cousin ist Arzt, ja. Wenn ich mit dem im Urlaub bin, dann kommen eigentlich immer ständig irgendwelche Leute und erkennen Sie mir mal meine Schulter und hier und da und so.
Ja,
so, das ist Beispiel, einfach bei Ärzten immer Wahnsinn. Und ich meine, bei Musikern ist es immer, oh, das ist ja super, kannst du da auf meiner Hochzeit singen oder sowas.
Ja.
Ist es bei dir, kommen sie dann mit den schweren Lebens, Sengelmann, mir ist da echt was Schlimmes passiert und so, und wie gehe ich denn damit um? Also bist du quasi immer Therapeut?
Ich bin kein Therapeut, ich bin aber immer Seelsorger.
Ja.
Also ist
das auch in Ordnung für dich eigentlich?
Das ist ein bisschen, also ich sage das deswegen mit dem Therapeutin oder der Therapeutin, dass, weil das sehr unterschiedliche Konzepte sind. Seelsorger und Seelsorgerinnen sind dafür da, Dinge auszuhalten. Also,
ja,
ne, wir leben ja in so einer Gesellschaft, da wir haben, also gerade auch wenn man über den Transformationsprozess von Gender-Klischees spricht oder von Männlichkeitsbildern, so, ich bin auf jeden Fall damit groß geworden, mein Vater war 32er Baujahr, Männer reden nicht über Gefühle und sowas alles. Ne, das verändert sich ja. Aber die sagen wir, unbeschämenden Möglichkeiten, mal einen Resonanzraum zu haben für die eigenen Probleme, der dann auch ein geschützter Raum ist. Ne? Also, weil wir sind wie Ärzte oder Rechtsanwältinnen oder sowas, wir haben eine verbriefte Verschwiegenheitspflicht. Ne? Also wir sind dann auch davon ausgenommen, vor Gericht zum Beispiel gewisse Dinge auszusagen oder so. Das ist für Menschen total wichtig, ne? Weil, nochmal, das geht dann so ein bisschen weiter, deswegen bin ich kein Therapeut. Es gibt einen Unterschied, ob auf einer Party oder nicht, ne? Weil auf einer Party sage ich dann irgendwann, das hat hier jetzt nicht den richtigen Rahmen, so, wir können uns gerne dafür, hier ist mein Kontakt, melden Sie sich gerne bei mir oder melde dich gerne bei mir. Oder
machst
sowas.
Du dann schon, ne?
Ja. Dazu bin ich auch verpflichtet. Ne? Um dann auch festzustellen, an dieser Stelle kann ich dir nicht helfen, denn ich empfehle ganz häufig Leute auch weiter. Weil
aber du bist ja dann im privaten Rahmen da auf einer
Party. Ja, aber
also
wenn du als Arzt gefragt wirst...
Kommt in deine Sprechstunde, würde ich dann sagen.
Genau, oder du hast wirklich so ein konkretes Ding, wenn du, dein Beispiel war eben auf Reisen oder sowas, dein Cousin ist auf Reisen und wird gefragt so, wenn der feststellt, da ist irgendwas, was sehr, sehr, sehr akut ist, dann wird er auch sagen, ich habe aber einen hippokratischen Eid.
Ja, klar.
Deswegen muss ich jetzt hier
zu. Aber bei mir ist es auch so. Zerrung in der Schulter, dann sagen sie natürlich, dann würde ich Ihnen wahrscheinlich mal empfehlen, mal zur Physio zu gehen.
Genau. Und wenn jemand sagt, er würde gerne mit mir mal über Kirchensteuer reden, dann sage ich auch, dann können Sie mich gerne irgendwann anrufen oder anschreiben oder so. Aber wenn so ganz konkrete Dinge sind, ist es manchmal leichter, das nennt man dann Tür- und Angelseelsorge, ne? Also so ein Vertrauensverhältnis herzustellen und auch ein sichtbares Gegenüber zu sein und dann zu sagen, ist klar, an dieser Stelle halten wir das mal so fest und ich glaube, es hilft, wenn wir uns nochmal treffen, wenn du oder wenn sie das möchten und so. Und dann hat es auch was damit zu tun, dass Leute natürlich, wenn die endlich mal was loswerden können und meine Aufgabe nicht ist, die zu therapieren, ist es auch tatsächlich eine Frage von, was steht in deiner Krankenakte und sowas. Ne? Also, weil das ist ja bis heute noch so. Wenn du dir Hilfe holst, häufig für psychische Erkrankungen, dann steht das in deiner Akte. Und das hat Auswirkungen eventuell auf Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Ja. Und das ist echt, also ne, das ist natürlich schwierig.
Das ist natürlich nicht so.
Ich würde es mal per se so auf einen Nenner bringen. Eigentlich finde ich es toll.
Total.
Weil, um das mal andersrum zu sehen, du hast diesen Beruf, also das ist ein Teil deiner Persönlichkeit und das ist ja auch etwas, was die Menschen fasziniert und was sie loswerden wollen. Egal was, ob man es hasst oder nicht, Religion, ob man Glauben, eigentlich ist das was Wundervolles, dass da so ein Interesse daran ist, weil es eigentlich etwas ist, was dich weiterbringt, wo du etwas vermitteln kannst und wo du praktisch in die Diskussion, in den Austausch kommst mit Menschen und das ist ja per se das, was uns in der Gesellschaft mittlerweile total fehlt, dieser Austausch. Und ich glaube, das ist dann auch mit dir als Mittler, glaube ich, meistens wahrscheinlich auch nicht mal feindselig, weil sie dich als angenehmen Menschen, so wie ich das jetzt auch mache, wahrnehmen und dich per se jetzt nicht für alles verantwortlich machen, was im Namen der Kirche passiert, so, sondern du kannst die Sicht deiner Wahrnehmung eben auch äußern. Und das ist natürlich eigentlich großartig. Du musst dann halt Grenzen aufstellen, denke
genau.
ich.
Genau. Und das ist, also vielen Dank. Ich empfinde das tatsächlich auch so. Also ich empfinde, dass es also so anstrengend das manchmal ist, ne? weil dieses immer ansprechbar sein und genau mit den eigenen Grenzen und den eigenen Kräften und Ressourcen ja auch umzugehen. Ne? Weil das, ja, das ist schon, da öffnen sich Menschen bis auf ihr Existenziellstes. Ne? Also da geht es wirklich um also Geschichten, die wir, auch meine ganzen Kolleginnen und Kollegen und ich, ne? die wir erleben und erleben dürfen, ne? wo wir, das finde ich das Spannendste, wir dürfen einen kleinen Teil, dürfen wir Menschen begleiten und in deren Leben mit eintauchen. So, ne? Aber Grenzen setzen ist ganz wichtig, ne? weil das übergriffig ist. Und bei mir dann auch nochmal, das ist so auch ein Problem für mich tatsächlich, diese unterschiedlichen Rollen, die ich habe, diese unterschiedlichen Hüte, die ich aufhabe, ne? irgendwie als Fernsehmoderator oder als Musiker, ne? oder als der Typ von Türkisch für Anfänger oder sowas. Ne?
Du bist immer noch drauf angesprochen.
Ey, seitdem das auf Netflix läuft, ist das total krass. Ne? Ja, ja, ja. Aber das ist halt manchmal schwierig, ne? weil Seelsorge, wenn Leute mich anschreiben und sagen, ich brauche halt Seelsorge, dann ist meine erste Reaktion natürlich, dafür bin ich da. Ne? Und dann gibt es schon aber den Moment, dass Leute mich dann, also sie wollen ja gerne einfach mit mir Kaffee trinken so, und dann sagen, wie ist Elias Mbarek eigentlich? So, ja, muss man sagen, okay, aber das ist eben nicht so. Oder auch, ne, gerne, wie ist Revolverheld eigentlich übrigens? Also, ja, natürlich.
Das ist eine sehr christliche Frage.
Das ist eine sehr gute Frage, ja.
Sollen wir das jetzt beantworten? Ja. Sebastian?
Oh, besser nicht.
Wie du dann immer mit dem Wort göttlich.
Ja, göttlich. Einfach göttlich. Nach deiner Ansage im Stadtpark. Wir
aber ich glaube, ich würde es eher mit dem Bundestrainerjob vergleichen. Ich glaube, jeder hat eine Haltung und jeder hat auch eine Meinung dazu, wenn man über Religion oder Gott spricht. Und jeder hat seine eigene Sicht, wie er auch, um jetzt auf die Kinder nochmal und auf das, wie man damit umgeht, zurückzukommen. Da wird es wahrscheinlich 1000 Meinungen geben, wie man das anpackt.
Genau, also es ist tatsächlich so, und das vielleicht als Abschluss dazu, man kann sich nicht dazu verhalten. Ne? Also das ist so, sobald jemand, in welchem Kontext auch immer ich auf einmal identifiziert werde mit Kirche, ne? weil dann redet man mal, die Kirche gibt es natürlich gar nicht. Ne? Aber in dem Moment, in dem ich identifiziert werde, können sich Leute nicht dazu verhalten. Die finden es gut oder schlecht oder wollen mich provozieren oder haben tatsächlich auch mal Fragen, die sie stellen wollen.
Das ist provozieren halt so. Ist doch auch wahrscheinlich gang und gäbe auf einer Party, oder?
Naja, klar.
Also, kann man, um das ganz prinzipiell zu klären, kann man Glauben und Kirche voneinander trennen?
Mhm.
Also kann man gläubig sein, auch wenn man nicht institutionell in der Kirche ist?
Natürlich. Also es gibt so, jetzt wird es einmal so kurz theoretisch. Ja. Es gibt in diesen ganzen, super gerne.
Gerne, ich komme
ja, ganz gerne, genau. Ja. Ich würde jetzt mal was zu trinken holen eigentlich. Also es gibt natürlich in diesen ganzen gewachsenen Religionen, von denen wir dann ja häufig als Weltreligion sprechen, gibt es natürlich so ganz fundamentale Glaubenssätze, die so in das Fundament dieser jeweiligen Religion mit all den Ausformungen und Strömungen, die es ja innerhalb jeder Religion gibt, eingegossen sind. Ne? Und in der katholischen Kirche gibt es jetzt nur theoretisch einen Satz, der heißt, jetzt alle Lateiner hier, extra ecclesiam nulla salus est. Außerhalb der Kirche gibt es kein Heil.
Sebastian, ja? bitteschön. Mhm.
Hättest du gewusst, hättest du das weiß ich. Für alle, die das jetzt nicht gesehen haben, er hat sich gemeldet auch natürlich. Ne? Hättest du hättest gewusst und so auch so. Ja. Ich weiß es.
Er hat sich nicht gemeldet,
mir drei Kameras. Das hat der Cutter. Also ne, es gibt natürlich Religionen, die sagen, wenn du nicht zu uns gehörst, dann kannst du nicht richtig gläubig sein oder sowas. Ich sehe das total anders. Mein Glaube findet in der Religion, zu der ich gehöre, insbesondere eben der protestantischen Kirche, findet mein Glaube ganz viel Überschneidung und ganz viele Möglichkeiten für mich, eine Form von Ausdruck dafür zu finden. Ne? Mein Glaube ist einer, der sagt, egal was wir machen, wir sind erstmal geliebte Kinder. Ne? Wir reden ja hier über Eltern und Kinder, sowas. Ne? Wir sind erstmal, wir sind bei all dem, was wir uns aus all dem beschissenen Stress, den wir uns machen, um härter zu arbeiten, damit wir mehr Geld verdienen, damit wir Dinge kaufen, die wir nicht brauchen, um Leute zu beeindrucken, die wir eigentlich kacke finden. Ne? Und das ist ja unser turbokapitalistisches Gesellschaftsbild ganz viel. Ne? So, bei all dem, was uns dann so, wenn wir in diesem Hamsterrad sind, so stimmig erscheint, ne, und so erstrebenswert und so, wir müssen noch mehr anhäufen. Bei all dem gibt es für mich eine Gegenstimme, die sagt, ja, aber nee, eigentlich nicht. Ne? Also eigentlich ist es nicht das, worauf es ankommt. Eigentlich bist du erstmal egal, ob du jetzt scheiterst oder nicht, bist du erstmal, sagen wir, fundamental versorgt mit dem Grundgefühl, geliebt zu sein. Und das ist das, was mein Glaube ist. Ne? Also, weil ich scheitere die ganze Zeit. Also, ne, und das sieht vielleicht anders aus, wenn wir uns großartig bei Instagram darstellen.
Moment mal, ich habe deinen Wikipedia-Artikel gelesen. Da sah so aus, als wenn du nicht scheiterst.
Genau, aber den habe ich ja nicht geschrieben. Aber das Bild ist eben natürlich, ne, von so Leuten, auch von dir. So, ne? Ich weiß um mehr als das, was wir alle nach außen transportieren, ja, und sowas. Ne? Aber bei all diesem nicht scheitern dürfen, sowas. Was zu haben, was du sagst, ey, ja, ist völlig in Ordnung, egal was. Und dann, du kriegst das jetzt nicht so und ist auch gar nicht so wichtig, du bist trotzdem geliebt. Das ist eigentlich die Grundvoraussetzung meines Glaubens. So Kurt Weber würde sagen, just because I'm losing doesn't mean I'm lost oder so.
Ja, dann passt ja deine Glaubensbeschreibung zu dem, was wir als Eltern ja auch mit unseren Kindern versuchen. Ne? Die haben wir zuletzt gerade gehabt in der letzten Folge. Liebe, Liebe, Liebe. Thema Nummer 1.
Ja, so ist es.
Und,
aber dann hört sich das jetzt ein bisschen eher an wie eine Philosophie und nicht wie Glauben, was du jetzt gerade erzählt hast.
Wo wäre für dich der Unterschied?
Eigentlich für mich, ich mache tatsächlich nicht so einen großen Unterschied, aber ich gehe davon aus, dass man, wenn man Theologe ist, vom Wortursprung, ne, also dass man an einen Gott glaubt oder etwas Göttliches. Und das ist für mich der Unterschied zu, also der ist sehr fließend, dieser Unterschied. Also für mich ist zum Beispiel das Neue Testament wie eine Art Lebensratgeber. Ich sehe das Jesus als Philosophen, wo ich sage, das ist eine Top-Sache, was der gesagt hat, was er gemacht hat. Dem kann ich folgen. Also dem kann ich praktisch unwidersprochen folgen, so, weil es einfach großartig ist. Und wenn jeder sich dran halten würde, bums, wäre alles schon mal besser, ja.
Amen.
Amen, genau.
So ist es, ja.
Für mich fängt halt Glauben in dem Sinne an, diese Dreieinigkeit mit Gott, dieses Heilige Geist-Geschichte, die unbefleckte Empfängnis. Alles, was da dran hängt, ich nehme das so als einen Gründungsmythos sozusagen, etwas, was emotional aufgeladen ist, was ich so als nette Geschichte mit dazu nehme. Aber sie heißt für mich eben nicht, dass ich an jemanden glaube, der da oben die Dinge leitet. Das ist aber für dich der Fall wahrscheinlich.
Also ich glaube nicht an einen anthropomorphen Gott. Also ich glaube nicht, dass da ein alter Mann mit einem weißen Bart sitzt und sagt, Freunde, jetzt mache ich das mal so.
Glauben das Kolleginnen und KollegInnen von dir?
Nee. Also nicht Leute, mit denen ich im...
Also jetzt nicht als Bärtigen, aber als Person, als...
Nee, also ich kann nicht für alle Kolleginnen
und Kollegen sprechen. Ja, aber du hast ja schon einige kennengelernt.
Aber die Menschen, mit denen ich viel zusammenarbeite, meine direkten Kolleginnen und Kollegen, die glauben an Gott als einer Beziehung. Ne? Also da geht es nicht darum zu sagen, also nochmal, ne, dieses alte Bild, was ja auch ein sehr patriarchales Bild ist. Ne? Ja, da sitzt so ein alter Mann und sowas alles. Ne? Und so.
Also ist in den 80ern gelernt irgendwie, ne?
Also ja, genau.
Was heißt gelernt? War es irgendwo aufgemalt.
Und bis heute ist es ja noch so, ne? Also, genau, also bis heute ist es ja noch so, ne? Wenn wir ja auch gleich über Kinder reden und sowas, dass es natürlich viele Leute gibt, die das gerne weitererzählen. Also auch gerade, sagen wir, sehr wertkonservative Vertreterin von Institutionen und Institutionen, ne, da ist Gott auf jeden Fall ein Mann.
Fängt,
ne,
ja mit lieber Gott.
Also zum Beispiel, ne?
Liebesgott heißen.
Oder genau, bei mir zum Beispiel, ne, ich war bis vor kurzem war ich in Hamburg St. Georg, Pastor St. Georg, für alle, die nicht in Hamburg wohnen und zuhören.
Schöner Stadtteil.
Super Stadtteil, auch super schwieriger Stadtteil. Das ist der Stadtteil mit den mit höchsten Mieten und den mit höchsten Obdachlosigkeitszahlen.
Höchste Drogenkriminalität.
Genau, ne, das ist der Stadtteil direkt am Hauptbahnhof, interkulturell, interreligiös, wirklich unfassbar schön und unfassbar herausfordernd. Und das meine ich diesmal nicht wie so ein Theologe, sondern das ist halt so, ne? Also weil da echt wirklich viel Drogenkriminalität ist, viel Prostitution, viel Sexarbeit ist und so. Und wir, ne, für uns war völlig klar, also wir haben in der Gemeinde haben wir die AIDS-Seelsorge, wir haben das Afrikanische Zentrum. Als ich als weißer heterosexueller Mann in einer verheirateter weißer heterosexueller Mann neu in das Team kam, war ich halt die Ausnahme. So, ne? Also okay. das war total geil. Ja. So, ne?
Ich habe gerade einen mega Gottesdienst auch mitbekommen.
Das ja, sie echt?
Das war eine lange Reihe. Ja. Konfirmationsgottesdienst.
Genau, genau das. Ja, das meine ich meines.
Großartig.
Vielen Dank, ey, geil.
War
mega.
Der Hammer.
Meine unendliche Liebe geht an meine Kolleginnen und Kollegen. Wirklich so, so tolle Leute. Und da ist für uns ist gang und gäbe, dass wir von Gott nicht nur als Vater reden, ne, sondern wir sagen Gott, Vater und Mutter für uns oder ne, oder wir sprechen von der göttlichen Liebe. So vor der Kirche steht, als der Ukraine, der Überfall auf die Ukraine losging, haben wir so ganz, ganz groß in so riesigen Lettern haben wir halt Liebe ausgesägt, in ukrainischen Farben gestrichen. So, und das ist halt, das rahmt das große Portal und oben hängt halt so eine Regenbogenflagge aus dem Dingsbums. Also ja. Für uns in St. Georg ist das ne, so. Und wir versorgen zweimal die Woche irgendwie mehrere hundert Menschen, die auf der Straße leben und nichts haben. Also für uns ist das, dieses ganze super antiquierte, auch sehr patriarchale, ist also das. Das ist nicht,
aber das ist glaube ich, was wir in der modernen Kirche gerade stattfindet, oder? Also das ist ja das, worüber du sprichst und
genau.
Schreibst. Und ich war letztens auf einer in einem Spüttel auf einer Trauerfeier, die natürlich wahnsinnig traurig war. Aber ich war lange. Ich muss sagen, wir können ja auch gleich nochmal drüber sprechen, wie gläubig ist eigentlich jeder hier, wie oft geht hier jeder in die Kirche. Ich kann ja mal anfangen.
Und ich glaube, dass es einen totalen Unterschied gibt zwischen diesen beiden Fragen. Aber erzähl
genau.
Mal weiter.
Ja. Also und ich gehe Weihnachten einmal hier in der St. Nikolai in den Kindergottesdienst so ungefähr, der sehr schön ist.
Ja.
Und dann war ich eben auf einer Trauerfeier in Eimsbüttel, war nicht traurig, jemand im Menar stand und so und wir haben alle total viel geweint. Und da war eben auch so ein wahnsinnig moderner, cooler Pastor, der eigentlich aussah irgendwie wie ein Punkrocker, der hatte wirklich irgendwie gefühlt einen Iro, den er sich dann noch gerade mal glatt gebügelt hat und irgendwie 12 Ohrringe. Ich habe den letztens witzigerweise dann nämlich auf der Straße gesehen mit seiner tätowierten Freundin an der Hand und dachte so, ey, woher kenne ich den Typen? Und dann ging er vorbei und dann meinte Anna, meine Frau, ey, das war der Pastor. So, ne? Und also ich glaube, dieses Klischee auch, das ist natürlich, da kommt einfach eine neue Generation. Und der hat das wahnsinnig gut und cool, nicht cool ist das falsche Wort für eine Trauerfeier, aber jetzt wahnsinnig empathisch und gut gemacht. Und für unseren Sohn war es nämlich, ich habe das auch im Podcast schon erzählt, war es die erste Beerdigung und der erste, erste Trauerfeier, erste Begegnung wirklich konkret mit dem Tod, weil immer die Frage ist, ist der da vorne in dem Sarg jetzt drin und so, ne? Und der hat das total gut gemacht und die Kinder haben es verstanden und es war irgendwie emotional und gut. Und ich dachte echt so, okay, wenn das irgendwie die Zukunft der evangelischen Kirche, war es natürlich auch, ist, dann herzlichen Glückwunsch.
Ich glaube, das ist wie mit Politik, wie mit Schule, das ist wie in der Kirche dasselbe. Es hängt von den Menschen ab, die es macht. Also das ist sozusagen, wenn der Pastor super ist, wenn der Lehrer, die Lehrerin gut ist, die Pastorin, wenn die Politikerin gut ist oder Politiker, wenn die etwas vermitteln und eine Glaubhaftigkeit haben, dann lebt die Institution. Also weil das ist so wie dieses Kirche-Leben oder das ist praktisch das, was ihr draus macht und das begeistert und dann kommt man mit. Und dann ist es auch so, dass man es super und dann auch als Eltern, dass einem leichter fällt, das an die Kinder weiter zu vermitteln. Also wenn ich das Gefühl habe, wir hatten dasselbe mit dem Trauerfall. Und da war es auch so, dass dieser Pastor uns so ein cooles Gefühl vermittelt hat, dass ich gedacht habe, bei dem würde ich auch, Entschuldigung, wenn ich dich dann damit auch nerven würde, dass ich, wenn es mir schlecht gehen würde, würde ich da hingehen und würde sagen, hey, kannst du mir helfen oder was ist los? Und ich finde, das ist ein geiles Gefühl, Voll. Weil das ist so wie als Lehrer, wenn du merkst, du erreichst die Schüler und hast was mit auf den Weg gegeben, dass die danach gesagt haben, ey, wir hatten einen super Pastor oder wir hatten super Lehrerin, Lehrer. Was ist das für ein cooler Beruf eigentlich?
Absolut. Und übrigens, du würdest gar nicht damit nerven. Wenn du, also weißt du, das sind genau die Momente, in denen wir da sind. Also dafür sind wir da.
Ja.
Auf jeden Fall.
Mein Sohn hat gerade sein erstes Schuljahr hinter sich und da steht auch Großreligion auf dem Stundenplan. Und mir ist dann in Vorbereitung auf diesen Podcast aufgefallen, dass ich noch nie so richtig mit ihm darüber gesprochen habe, worüber die da reden. Und das war ein super Anlass, um ihn mal zu fragen, was er von Gott hält. Und auch das Bild, glaubt er an diesen weißen Mann? Was wird da vermittelt? Ich habe nur gesehen, dass die Ausmalbilder Jesus und über diesen Weg darüber gesprochen haben, natürlich zu Ostern, auch ein super Anlass gewesen, um darüber zu sprechen. Und ich war sehr erstaunt, als ich gestern Abend ihn mal darauf angesprochen habe und dachte, okay, ich hätte es, glaube ich, nicht so gut erklären können, was aus meiner Sicht vielleicht auch Gott ist.
Habt ihr in der Schule schon mal über Gott gesprochen?
Ja, ganz viel. Fast jede Religionsstunde.
Wer ist Gott? Was glaubst du?
Gott gibt's in echt gar nicht. Das ist alles.
Ist er jetzt alles, was wir hier sehen auch? Oder?
Eigentlich alles. Aber man sieht's nur nicht.
Und Jesus? Wer ist Jesus?
Jesus, das war ein Mann, der konnte Menschen heilen. Und der wurde an Kreuz genagelt und davor entführt. Dann haben sie den, weil die haben ihn ausgelacht mit Dornenkrone. Die wollten den eigentlich zum König machen. Und dann wurde der entführt. Und dann wurde er am Kreuz getötet. Aber dann hat er immer noch gelebt. Jetzt lebt er auch noch. Aber er ist ein Geist. Man hat ihn da gesehen, nämlich. Aber ist, man dachte, hä, warum ist er durch, in der Geschichte, durch die Tür gegangen? Ohne aufmachen.
Okay.
Okay, was sagst du dazu?
Alter. Wow. Wahnsinn. Unfassbar. Also wirklich. Kann ich das haben?
Das kann ich dir.
Unfassbar toll.
Das ist echt ganz.
Also wirklich, also jetzt ohne Shit, Wahnsinn.
Richtig. Also dann möchte ich Mrs. Poppins, so nenne ich sie, mal loben an dieser Stelle. Dass der Religion, dass der Unterricht anscheinend funktioniert. Krass. Oder irgendwas, also das fand ich.
Film fängt an zu zittern.
Sehr weise, sehr weise.
Ja.
Krass formuliert. Ich frage ihn jetzt immer, wenn ich was wissen will.
Ja, richtig so. Ja.
Also für später, ich habe noch den Jüngeren was gefragt, der hat, sein Glaube geht nochmal so ein bisschen in eine andere Richtung, aber das kommt.
Du hast vorhin gesagt, das sind zwei unterschiedliche Fragen, die ich eben angesprochen habe, ne? Was waren die beiden Fragen?
Du hast gesagt, du wolltest mich hier mal so rumfragen, wie gläubig sind die Leute eigentlich hier? Also was ihr so, da redet ihr auch gerne nicht häufig drüber. Und das Zweite ist, wie viele Leute gehen eigentlich wirklich in Gottesdienst? Und ich habe gesagt, das sind, glaube ich, zwei sehr unterschiedliche Dinge.
Also ich kann ja mal von mir erzählen, meine beiden Eltern waren zum Zeitpunkt meiner Geburt schon aus der Kirche ausgetreten. Hippies, 70er Jahre, und konnten mit vielen Sachen damals nichts mehr anfangen. Und deswegen bin ich quasi nicht getauft, als Heide aufgewachsen, habe auch weder Kommunion noch Konfirmation und bin trotzdem immer noch hier. So, und mein Sohn ist jetzt 10. Wir waren vorletztes Wochenende auf der Konfirmation von seinem Cousin, der jetzt 14 ist, ne? Und das war echt total cool, coole Pastorin, und war eine schöne Feier und sowas. Und er kommt natürlich jetzt langsam in den Gedanken, will ich das eigentlich auch oder nicht? So, der kommt natürlich durch uns mit Kirche nicht in Kontakt, außer Weihnachtsgottesdienst und mal auf verschiedenen Konfirmationen mitlaufen. Deswegen wird das in den nächsten Jahren für uns auf jeden Fall ein interessantes Thema. Aber jetzt weiß ich ja, wen ich anrufen kann, wenn er sagt, ich will mir das mal angucken, ich will mal mit ihm sprechen.
Du hast meine Nummer,
mein Freund, ich habe deine Nummer.
Ja, ist so.
Bist du in einer sehr christlichen Familie aufgewachsen?
Gar nicht, aber wollen wir erst die Runde machen?
Ja, das wäre jetzt, du
so,
ja, Seppel, erzähl doch
mal. Mein Name ist Sebastian Ströhl, ich bin 42 Jahre alt. Ja, ich weiß, ich bin älter. Bei mir ist das andersrum, ich bin protestantisch, ja, lutherisch, und bin getauft und konfirmiert und habe auch die Kinder sind auch, also die Kleine wird jetzt noch, aber ich habe das immer so ich bin nicht wirklich gläubig. Also ich würde sehr gerne, ich finde das wahnsinnig toll, wenn ich sehe, dass Menschen glauben können und diesen tiefen Glauben haben, weil ich glaube, dass das man dann nie alleine ist, weil das etwas ganz, ganz Tolles ist. Und ich glaube zwar auch an viele Dinge, aber die haben damit nichts so zu tun. Und ich habe mir eben gedacht, ich mache das mit den Kindern, weil ich auch dachte, dass es irgendwie blöd ist, denen es so aufzuoktroyieren, sie zu sagen, ist ja was anderes, wenn sie Mitglied beim ersten FC Nürnberg werden, wenn sie auf die Welt kommen. Aber ne? Jetzt habe ich wieder
gesagt.
Nein, nichts da kommt nichts raus.
Für jedes Nürnberg ein Euro.
Und ich dachte aber, ausgetreten ist man schnell. Ja, also das ist etwas, aber diese Schwelle wollte ich Ihnen nicht nehmen, und ich finde es als Beitrag für die, um diese Kultur, auch unsere europäische, auch diese Werte, die eben mit dem Neuen Testament, was ich vorhin meinte, das ist mir wichtig. Also nicht, weil ich denen irgendwie die Institution so nahe bringe, sondern ich wollte, dass sie damit auch in Kontakt kommen und sich damit auseinandersetzen. Das ist so mein Leitfaden.
Puh, ja, schwer. Ja, ich wurde spät getauft, kurz vor der Konfirmation. Hab die Kohle mitgenommen und mich ausgetreten. Verkürzt. Nein, also ich bin auch damit groß geworden, dass meine Oma, die den Zweiten Weltkrieg überstanden hat, mit mir abends am Bett saß und
diese Spooky-Lieder gesungen hat.
Beten war an der Tagesordnung und ich habe es immer beobachtet. Ich glaube, als Kind nicht so gefühlt, fand es aber interessant und habe immer gespürt, dass ich was glaube oder an etwas glaube. Fand aber, dass obwohl wir auch einen coolen jungen Pastor hatten, der es überhaupt, glaube ich, geschafft hat, dass ich überhaupt die Konfirmation dann angegangen bin, war es trotzdem so, dass mir das zu schwer immer vorkam, also Bibel, Kirche, schwer und ernst. Und deshalb bin ich dann nie so richtig mit, in Anführungsstrichen, warm geworden und habe dann auch... würde da auch sehr gerne wissen, wahrscheinlich, also das wäre jetzt auch, nächste Party bist du dran. So, genau aus vielleicht aus falschen Motivationen gedacht, nee, den Gott, den kann es ja so nicht geben, so wie ich ihn mir vorgestellt habe, durch Sachen, die passiert sind, durch Todesfälle und so weiter, Ungerechtigkeit etc., das ganze Programm. Und bin irgendwann ausgetreten, aber auch, weil ich so mit der Performance der Kirche nicht zufrieden war, um das mal so ganz stumpf runterzubrechen. Ja. Und habe einen Glauben, der in die Richtung geht, was mein Sohn eben gesagt hat, Gott ist alles, Gott sind wir. Irgendwo da bin ich noch auf der Suche, die richtige Formulierung für mich
zu finden. Entschuldigung, wenn ich reingehe, bist du protestantisch oder katholisch gewesen?
Protestantisch.
Aber hast du dich richtig mit der Performance auseinandergesetzt dann damals? Oder war das eher so aus den Medien, was das Fall? Wie gesagt, das hat ja auch mit Gemeinschaft und mit allem, wenn man das...
Bauchgefühl. Bauchgefühl und ein bedrückendes Gefühl. Das ist richtig, also schlecht recherchiert, würde ich mal sagen.
Ja gut, ist ja nicht schlimm.
Ja, ist nicht schlimm. Also ich finde, deswegen finde ich das umso interessanter, sowas, auch was mein Sohn sagt, weil ich möchte komplett frei ihn seinen Weg gehen lassen. Und ich glaube, also soll ich mal das vorspielen, was mein anderer Sohn gesagt hat? Weil, mal gucken, was, da würde ich gerne mal wissen, was du dazu meinst.
Ja, das muss ich jetzt nochmal fragen. Also uns gibt es nicht?
Nee.
Aber ist das hier nicht die echte Welt?
Nee, das ist nur ein Buch.
Was ist denn die echte Welt?
Die Engel sind die echte Welt. Nur die Engel leben. Aber nicht die Leute und Kinder.
Wo leben denn die Leute und die Kinder?
In einem Buch, in Büchern.
Also in einer Geschichte sind wir alle nur?
Ja, und meine Freunde auch. David's Freunde auch.
Und wenn du dich jetzt selber mal zwickst am Arm, was ist dann? Spürst du das?
Ja.
Und ist das nicht echt?
Nee.
Wow. Christopher Nolan wird mitschreiben und einen neuen Film ausmachen.
Ich war auch
sofort,
was für ein geiler Film auf jeden Fall.
Ja, genau. Er war auf dem Drehbuch-Workshop. Ja, okay, jetzt kann ich es ja sagen.
Ja, okay.
Aber das sind so Sachen drin, wo ich Chinesisch. Sage, ja, das fühlt sich nach dem an, was ich auch denke, aber ich kann es noch nicht so richtig gut auf den Punkt bringen.
Ja, ja, witzig. Es gibt im Neuen Testament gibt es das sogenannte Kinderevangelium. Ne? Da gibt es diese wundervolle Szene, wo dann die Jüngerinnen und Jünger, und das ist ja immer deswegen so spannend, weil die ja. Die Jüngerinnen und Jünger sind ganz häufig die, mit denen wir als Lesende uns identifizieren können, ne? Weil die wissen auch das Wenigste. Ne? Die haben auch so vorauseilenden Gehorsam und sowas alles. Und dann kommen so Kinder und wollen zu Jesus gehen, ne? Wie deine Kinder das jetzt auch erzählen würden. Und die halten sie halt total auf, ne? Und sagen so, auf gar keinen Fall, ihr kommt da gar nicht hin. Und er sagt so, naja, wenn nicht die, wer denn dann? So, ne? Weil ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht sieht, wie durch die Augen des Kindes, der wird es auch niemals betreten können. Ne? Und deswegen ist das total spannend zu hören, wie die so... Unvoreingenommen ist es ja auch nicht mehr, weil natürlich mit Religionsunterricht ist es ja schon so, dass es da eine Prägung gibt, ne? Aber diese ganzen Erklärungsmodelle von Kindern für die Welt ja eigentlich so wundervoll sind und ich mich ganz häufig danach zurücksehne, diese Wunder, ich will nicht Naivität sagen, das wäre irgendwie wertend, ne? Aber diese
Klarheit.
Ja, diese kindliche Klarheit zu haben im Blick auf die Welt.
Total. Die verlieren wir irgendwann.
Ja, genau, ne? Genau. Durch all die, auch da hat der zweite Recht, weil wir natürlich leben in Geschichten die ganze Zeit. Ne? Also wir leben in großen, wir sind erzählende Affen. Wir erzählen uns unterschiedliche Geschichten, die wir dann glauben. Das eine kann eine Philosophie sein oder ein Glaubenskonstrukt oder so oder eben gesellschaftlicher Kapitalismus oder so. Ne? Also wir einigen uns ja, wir sind in so einem Aushandlungsprozess von Erzählungen, auf die wir uns einigen.
Darf ich fragen, wie du das bei deinem eigenen Kind machst?
Mhm, aber nur, wenn ich den Flaschenöffner noch habe.
Ja, okay, da kommen wir ins Geschäft.
Danke.
Wir sind auch so ein ASMR-Podcast.
Ja, ist er. Okay. Ich als Sprecher genau auch so. Also, es war damals so.
Ja. Na, wie war das denn bei dir?
Also, ich komme gar nicht aus einer christlich geprägten Familie. Also meine Eltern waren beide nicht mehr in der Kirche. Ich bin das jüngste von 4 Kindern. Und mein Bruder fand das alles Quatsch. Also auf jeden Fall richtig doll Quatsch. Meine Schwester hat sich konfirmieren lassen, die andere hat einen Tag vorher abgebrochen, weil sie jetzt mit ihrem Gewissen irgendwie nicht klar kriegen konnte oder sowas. Und meine Eltern waren auch nicht in der Kirche. Und ich habe aber... Damals haben wir also wirklich vis-à-vis von der Kirche gewohnt. So. Und dann auch richtig so ganz klassische U-Boot-Christen, also zu Weihnachten einmal in die Kirche geschwommen, aufgetaucht, dann sofort wieder abgetaucht und das ganze Jahr nicht mehr. So, ne?
U-Boot-Christen.
Schön. Schön. So. Und völlig fein. So. Und dann habe ich so einen Umweg genommen. Ich war dann bei den Pfadfindern, aber nicht bei den christlichen Pfadfindern, sondern bei den sogenannten bündischen Pfadfindern, beim Pfadfinder und Pfadfinderin Bund Nord. Das sind so die super Linken, mit so selbstgenähtem Zelt, selbstgenähtem Rucksack für 3 Mark am Tag durch Europa wandeln und so. Und das ist richtig, ganz, ganz toll. Und die haben immer gesagt, so, ne, so super, sehr, sehr links, so, ey, wenn jemand was ganz doll behauptet und so ganz laut skandiert, dann müsst ihr das hinterfragen. Und dann war ich so, ah, okay, ja, naja, gut. So, dann war ich 12. Und dann haben die ganz doll gegen Kirche gewettert. Und dann habe ich gesagt, aber ihr habt mir doch beigebracht, jetzt muss ich das selber recherchieren, so, weil das habt ihr mir ja beigebracht. Und so bin ich dann zum Konfirmandenunterricht gekommen. Ja,
abgefahren.
Und hatte dann wirklich, also der hatte das große Glück, ich hatte einen Pastor, der so unfassbar toll war. Also wirklich, ne, diese ganzen Dinge, weil du hast ja auch gesagt, ich bin damit nie warm geworden. Ich glaube, dass das Gefühl von Wärme ganz wichtig ist für den Zugang zu Kirche. Ne? Weil Kirche hat man immer dieses Bild von, die haben sehr harte Holzbänke. Eigentlich ist es immer kalt. Und dann wird man von oben von so einem Typen in so einem komischen Outfit von der Kanzel gesagt, wenn du nicht das machst, dann kommst du. So, das ist ja das Bild, was wir mit uns rumtragen. Ne? Und das ist natürlich total das Gegenteil von dem, was die Botschaft eigentlich ist. Ne? Und ich kam dann, weiß ich noch genau, hatte diesen Pastor. Und ich weiß, bei unserer ersten Konfirmandenstunde, ne, wir waren alle 13, wir waren 13-Jährige und standen dann in diesem Vorraum und dieser sehr kluge Mann meinte so, wenn ihr das Zeichen hört, dann kommt ihr in die Kirche. Und wir alle so, okay. Und natürlich auch so mit 13, ne, so alle super in der Pubertät und in diesem Vorraum, es hat so nach so Butterhaar gestunken und so. Und dann kam halt das Zeichen und das Zeichen war, raketenlaut Popmusik ging halt los. Ne? Ja. Ich weiß sogar, es lief The Beautiful South. Okay. Und dann kam er so durch den Gang geschlendert, hat diese Glastüren aufgemacht und hat er den sehr klugen Satz gesagt, herzlich willkommen, das hier ist ab jetzt eure Kirche. Hier könnt ihr machen, was ihr wollt. Und wir alle so, das muss eine Falle sein auf jeden Fall. Ne? Das muss auf jeden Fall so.
Edding raus.
Ja, ja, so. Also, so dann stellte sich aber raus, wir durften wirklich alles. Ne? Wir durften über die Bänke kraxeln und in jeden Raum reingehen und sowas alles. Und er stand dann so im Altarraum und hat die Musik einfach lauter gedreht. Und dann haben wir so eine Viertelstunde Exkursion gemacht. Aber und damit waren wir alle abgeholt. Alle abgeholt. Und bis heute ist es so, dass ich Kinder taufe von Eltern, die dann später bei dem Konfirmandenunterricht waren, die alle diese Geschichte erzählen. Ja. So, er hat Generationen so davon mit dieser Dings gekriegt. Und da hatte er einfach einen wahnsinnig guten Blick für uns. Ne? Wenn ihr euch zurückerinnert, so 13, 14 sein, nicht Fisch, nicht Fleisch, nicht wissen, wer ist man selbst, weiß man, bis heute weiß ich das nicht, aber so in dieser besonderen Phase. Und der war damals schon ein guter Seelsorger. Der hat damals schon so Räume aufgemacht, wo wir uns echt, also schamlos im besten Sinne, artikulieren konnten. Das war total geil.
Hammer.
So. Und genau. Und dann weiß ich noch, der allererste Gottesdienst, dann ist die Geschichte auch lange, die lange Geschichte vorbei. Der allererste Gottesdienst, der nicht an Weihnachten war, in dem ich war, da kam ich rein und war kalt und harte Bank und rotes Gesangbuch gekriegt und eine Frau mit grauen Haaren, die böse geguckt hat, wenn so ein Jugendlicher da reingegangen ist. Und dann habe ich mich da hingesetzt und auf einmal fing diese Orgel an zu spielen. Und die hat mich im besten Sinne so krass erschüttert. Ne? Es war so, da habe ich mich so umgedreht. Es war ein dürrer, dürrer, dürrer kleiner Mann, der auf dieser Orgel halt also richtig tanzte. Es war tot, was da an Musik rauskam. Dann hat er mit so Gewichten gearbeitet und sowas. Dann war das irgendwann vorbei. Dann habe ich mich umgedreht. Und es stand vorne im Altarraum, stand eine Leinwand. Ne? Das war lange, bevor es Beamer gab und sowas. Da gab es eine Kooperation mit dem Abaton-Kino hier aus Hamburg. Aus dem Abaton 1 hing die große Leinwand da in der Kirche. Und es lief das Schweigen der Lämmer. Und, und der Pastor, der besagte Pastor, hat dann zu der Orgelmusik ein Gebet gesprochen über die Ambivalenz des Bösen. Dass es für uns so leicht ist, in dem anderen das Böse zu sehen, aber die bösen Anteile in uns selber dabei auszublenden. Und ich war so, ey, was? Wenn das Kirche ist, ich bin dabei. Und wirklich, so bin ich dazu
gekommen. Jetzt soll sich mit
der Lotion einreiben. Also, was? Es soll sich mit der Lotion. Bis heute habe ich mich, nein, anderes Thema. Aber genau, so bin ich dazu gekommen.
Und, Irre.
Genau.
Okay, das ist natürlich auch echt krass.
Ja.
Ja, abgefahren. Guter Mann offensichtlich.
War ein Supermann, genau.
Er ist
vor 2 Jahren in Ruhestand gegangen, war dann lange nicht mehr bei uns, lange, lange schon nicht mehr in der Gemeinde. Und auch da war es ne, so Personenkult ja auch, ne, ja, als der wegging aus der Gemeinde. Ey, ich habe wie du auch weißt, ja, viele, viele junge Fans von Leuten schon gesehen und sowas. Ich habe nie wieder so viele pubertierende Menschen so laut weinen gehört, wie als er gesagt hat, er würde die Gemeinde verlassen. Er war echt so ein Rockstar auf jeden Fall. Das war krass.
Hat es dann damit zu tun, dass man durchlässig sein muss und dass es vielleicht leichter ist, eigentlich dann junge Menschen oder auch Kinder abzuholen, was den Glauben angeht? Also weil es natürlich etwas ist, du musst dich auf so etwas einlassen können. Du musst ja Stimmungen und Gefühle mitnehmen, ja. So wie du das jetzt erzählst. Ist es dasselbe, was du dann versuchst mit deiner Tochter oder vielleicht auch mit deinen, wenn du Konfirmanden oder wenn du irgendjemanden, also Jugendliche oder Kinder zu erreichen, weil ich empfinde das auch bei uns in der Gegend, wenn die Kinder Konfirmationsunterricht haben und die werden wahnsinnig abgeholt mit Musik und diesen Eindrücken und das zieht unglaublich, die wollen alle, ja, also das ist Wahnsinn, wie die abgeholt werden, wo man sich denkt, okay, kann es doch irgendwie modern sein oder hat es nur mit Stimmung und Gemeinschaft zu tun?
Ich glaube, es geht genau um beides, ne? Es geht um alle drei Sachen. Es geht auf jeden Fall um Atmosphäre und Stimmung. Ne? Das ist ganz wichtig, das lesen zu können. Ne? Das ist ein bisschen wie auf einem Konzert. Also auf einem Konzert bist du auch ein Zeremonienmeister da. Ne?
So ja? Ist es.
Ich war gerade am Wochenende im Stadtpark.
Stimmt,
bei euch. Ne?
Du warst am Freitag da.
So,
ja.
Genau. Ne?
Und in der Sauna letztens warst du das aber
da auch. Da warst du auch ein Zeremonien, aber anders. Aber eben anders. Auch schön, aber anders.
Tuch geschenkt.
Ja. Wow. Ja, gut. Nee, also ne, ich glaube, es geht wirklich darum, dass du schaffst, Atmosphären zu gestalten und zu erkennen. Und Räume, also das klingt immer so abstrakt, aber eigentlich geht es darum, Räume aufzumachen. Ne? Wir haben vorhin über Seelsorge gesprochen, da geht es darum, einen sicheren Raum aufzumachen. Glaubensthemen sind ja immer Lebensthemen, also sind ja immer existenziell. Ne? Weil du, ich glaube, wenn sie das nicht wären, bräuchtest du sie nicht. Aber wir alle suchen ja nach irgendwas, ob es nach einem gelingenden Leben ist oder nach was auch immer dein eigenes Ziel ist oder so. Aber du musst Atmosphären lesen können, du musst die gestalten können. Mhm. Und dann bei den jungen Menschen ist es so, ich glaube, es gibt einen fundamentalen Kulturwandel von Konsumieren und Produzieren. Ne? Und das ist tatsächlich auch der Digitalität geschuldet. Dadurch, dass alle jungen Menschen so viel besser mit diesen Smartphones umgehen können und selber sich inszenieren, als wir es jemals können, weil wir genuin damit gar nicht groß geworden sind, denn wir sind alle sehr, sehr alt, geht es darum, neue Zugänge zu finden, ne? Wie die Leute selber aktiv werden können. Also wir würden in der Wissenschaft würden wir von Religionsproduktivität sprechen. Also wie, ne? Es geht ja bei Glaubenssystemen geht es immer um Selbstvergewisserung eigentlich. Wer bin ich, wie fühle ich mich im Kontext von all dem, was passiert, was ich mir nicht erklären kann oder sowas. Ne? Und Dinge tun können in Zeiten gefühlter Machtlosigkeit. Ne? Was macht man, wenn man sich machtlos fühlt? Man macht was. Und bei jungen Menschen ist das ganz viel so. Ne? Wenn du denen irgendeine Geschichte erzählst, dann verändert sich Aufmerksamkeitsspanne und die Art, wie du erzählst oder sowas. Wenn du die selber aktiv werden lässt, sind die völlig anders im Thema.
So. Aber warum Kirche dann? Warum müsstest du deine Tochter dann Kirche näher bringen und nicht irgendeine Organisation, die sowas auch macht, auf Gemeinschaft und tolle Sachen, soziale Werte, dass man sich zuhört, dass man sich respektiert und achtet.
Finde ich super. Also ne, jedem, also das sage ich jetzt, ich kriege dann nicht auf den Kopf von der Kirche oder sowas, aber jedem Menschen, der seinem Kind beibringt, auf soziale Werte zu achten oder zu einer Organisation schickt, die sich um andere Menschen kümmert und Gutes tut, Halleluja und Amen. So, ne? So, für mich ist es so, und das kann ich nur für mich jetzt sagen. Ne? Der diakonische Aspekt, all das, was du beschreibst, fällt im kirchlichen Kontext unter den Begriff Diakonie. Ne? Das ist die tätige Nächstenliebe. So, Jesus wird in der Bibel gefragt, Neuen Testament, Jesus, Rabbi, bei all den Geboten, die es so gibt, was ist denn das Wichtigste? Und er sagt, ich verstehe die Frage nicht. Das Wichtigste ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich bin ein Gott. So, ne? Also Nächstenliebe, das heißt ja übrigens, was so spannend ist. Ne? Wenn ich jetzt frage, wann habt ihr euch selbst das letzte Mal geliebt, werden auf jeden Fall natürlich Masturbationsantworten kommen.
Ja,
Aber wann habt ihr euch das letzte Mal...
14:05 Uhr.
Ja, genau, ja. Eben gerade, deswegen warst du so schweigsam. Ne?
Das ist Viertel nach.
Aber wann mochtet ihr euch das letzte Mal wirklich gerne?
Ne? Ja, das ist krass.
So, wann, genau, ne? Wann mochtet ihr euch das letzte Mal wirklich gerne und konntet dann mit der Erkenntnis, dass das viel zu selten passiert, ja. Gnädiger umgehen mit eurem Gegenüber? So, ne? Also wann, weil liebe deinen Nächsten wie dich selbst heißt nicht, sei immer lieb, egal wie kacke der oder die ist, ne? So, sondern verstehe ganz existenziell, dass du dich selbst vermutlich viel zu häufig gar nicht magst und deswegen auch ein Problem hast, andere zu mögen. Oder
aber so, ist das, ne? Was Christliches? Weil ja, ich meine, dieser Aspekt zu sagen, ich kann eigentlich nur glücklich sein, wenn ich mich selbst liebe, also nicht in einem eitlen Sinne, sondern nur wenn ich mit mir selber zufrieden bin, kann ich natürlich anderen Menschen helfen.
Genau, ich würde nicht sagen, dass es was exklusiv Christliches, ja. Ne? Das nicht. Aber das ist, glaube ich, auch ein Fehler, den man häufig macht, also den auch auch das Christentum als verfasste Religionsgemeinschaft häufig gemacht hat, ne? So mit dem Begriff der Exklusivität umzugehen. Wir sind ja die Einzigen, die das bieten können und sowas, ne? Wir sind nicht die Einzigen, die sagen können, ey, sei mal selber gnädiger mit dir und dann kannst du auch gnädiger. Das sind wir nicht, aber wir sagen das eben auch und wir sagen das schon sehr lange. Wir haben aber irgendwie manchmal vergessen, als Institution das zu kommunizieren, ne? Weil wenn du so guckst, was suchen Menschen ganz viel, ne? Also ich bin zum Beispiel, ich bin totaler Fan einer App, die Headspace heißt, ne? So Guided Meditation oder sowas, ne? In der Kirchengeschichte würde das Exerzitien heißen. Also in echt geht es bei Guided Meditation geht's darum, ich setze mich 10 Minuten hin und eine sehr wunderschöne Stimme sagt mir, wie geht's dir eigentlich heute Morgen? Fühl mal in dich rein oder sowas. Ne? Das sind original. Das
ist natürlich alles artverwandt.
Genau, alles Klosterexerzitien in echt. Ne? So, also ich glaube, dass es da ein riesiges Reservoir an Traditionen und Methoden gibt und Momenten gibt, wo du spirituell einkehren kannst. Denn auf deine Frage, was ist der Unterschied zwischen dem Humanistenverein, der sich um Leute kümmert, oder der Kirche? Spiritualität. Mhm. So, Spiritualität als das, was nochmal, ich benutze das Wort so gerne, aber was unserem hektischen Treiben diametral entgegensteht. Ja? Ja. Und das haben wir irgendwie, irgendwo ist dieser Beziehungsklassiker so in die Brüche gegangen. Irgendwo haben Menschen gesagt, in der Kirche finden wir das nicht. Da finden wir irgendwie harte Bänke und kalte Räume und dann redet irgendwer eine Sprache, die ich nicht verstehe.
Oder so. Stimmt. Das Wort habe ich nie mit Kirche zusammengebracht.
Spiritualität. Mhm. Ey, und das ist witzig. Also ja, eigentlich ist es tragisch, ne, weil ich jetzt, wo ich jetzt gerade arbeite, ne, ich bin jetzt in so ein neues Team gerade gekommen, ne, in so einer anderen Funktion. Und da gibt es so witzig so ein Kanban-Board, ne, von meinen tollen neuen Kolleginnen und sowas alles. Und da gibt es so Hauptthemen. Und das Einzige, was fehlt, ist Spiritualität. Und dann war ich so, Freunde, wir sind doch die Kirche, wo ist denn Spiritualität? Ja, das fällt hier unter. Und war ich so, nee, Freunde, das ist richtig.
Aber das ist ja klar.
Das ist so USP.
Also
das
da ist wahrscheinlich in den letzten 200 Jahren, wahrscheinlich 1000 Jahren in der Kirche auch natürlich einfach dann auch viel falsch gelaufen. Und ich meine, wir erzählen jetzt von netten Pastoren und schönen Geschichten. Ich habe mir das natürlich auch schon in der Kirche und habe gedacht, Alter, was redest du für einen Schrott da vorne? Und wie altbacken. Ja. Und mein Sohn hat Angst vor dir und kriegt einen Albtraum so ungefähr. Und das ist ja wie in jedem Beruf, ne? Also wie du hast es vorhin, glaube ich, gesagt, es gibt eine gute Klassenlehrerin und dann gehst du in die nächste Stunde und da wird einmal mit dem Stock am Tisch gehauen. Mhm. Ruhe jetzt alle und dann machen wir das. So, und dementsprechend mögen die dann das Fach Bio, weil die nett ist und Chemie nicht, weil so blöd, also so war es bei mir zum Beispiel. Ich habe früher in der Schule Fächer abgewählt, nicht wegen Fach, sondern wegen des Lehrers, weil ich den einfach nicht mehr ertragen konnte. 90er Jahre war noch alles ein bisschen anders. Aber das ist ja ganz gut zu hören, dass in der Kirche durchaus dann da mal ein gewisser Umbruch gerade stattfindet. Zumindest kannst du ja für die evangelische Kirche sprechen.
Ich kann für Teile der evangelischen Kirche sprechen und ich weiß auch auf katholischer Seite, dass es da ganz viele wundervolle Leute gibt, die genau all das, was ich ja auch mit anprangere, anders machen. Ne? Also die haben so eine ganze Bewegung, Maria 2.0 zum Beispiel, ne? Die sich dafür einsetzen, dass Frauen ordiniert werden dürfen, dass all das, was unserer Bubble als sehr selbstverständlich erscheint, was aber eben in diesen unfassbaren Institutionen, das sind ja riesige Behördenstrukturen, ne? So, du hast vorhin gesagt, Schule und Politik und Kirche. Und das stimmt ja auch, ne? Also du bist beim NDR, der ist auch eine Behörde, da ist auch viel langsam und
das
sowas.
Das ist die Behörde Nummer 1.
Das sage ich als ehemaliger NDR-Mitarbeiter. Ne? Das sind einfach diese Großinstitutionen, die so unendlich langsam sind. Ne? Und deswegen sind so Veränderungsprozesse so heftig und man muss so einen krassen langen Atem haben.
Ja.
Das ist also.
Sag mal, ich weiß, ich kann mir vorstellen, viele Zuckis, so nennen wir unsere ZuhörerInnen, die würden bestimmt gern so Basic-Antworten von dir mal hören. Hm. Wenn wir auch über deine Tochter oder ich weiß nicht, wie viel Kontakt du auch mit Kindern hast, die so klassische Fragen stellen, die ganz simplen. Wer ist Gott? Hm. Ist Allah das gleiche wie Gott?
Hm. Gibt es ein Leben nach dem Tod?
Hm. Gibt's,
ich habe nämlich auch noch eine konkrete Frage. Hm. Hast du Angst vorm Tod?
Ja und nein. Ich habe Angst vorm Tod, weil ich sehr, sehr gerne lebe.
Ja.
Aber ich begleite ja viele, viele Menschen im Sterben.
Ist so.
Ja. Und auch meinen Vater zum Beispiel habe ich begleitet damals. Ich habe Angst vorm Tod, weil ich gerne lebe. Ich habe aber keine Angst, dass danach nichts kommt.
Ja.
Das habe ich nicht. So. Aber ich liebe das Leben schon sehr. Ich bin schon gerne hier, auf jeden Fall.
Merkt man gar nicht. Ja.
Du bist sehr, sehr traurig und verschlossen.
Ja. Ja. Würdest du das so auch einem Kind sagen, wie du es gerade gesagt hast?
Mhm. Ja? Also mein Kind zum Beispiel, ne, denn das war ja die Frage, die noch offen ist. Ne? Und ich ich rede gar nicht viel in der Öffentlichkeit über meine Kinder, aber das ist ja so eine Art Safe Space hier auch so, ne? Ihr redet über eure Kinder. Ich
hört ja auch keiner.
Ja, genau.
Das ist ja unser Vorteil.
Also meine Tochter ist 7 und ist übrigens nicht getauft. Ne? Also ich habe geheiratet, ich habe eingeheiratet in eine Familie, die damit auch gar nichts anfangen kann. Ne? Und ich hatte so das vielleicht noch ganz kurz einmal ausgeholt. Als ich damals meiner dann späteren Frau zusammengekommen und die Eltern kennengelernt habe. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, als ihr das erste Mal die Eltern eurer Partnerin kennengelernt habt. Das ist natürlich ein Riesending, ne? Und dann kam ich so und war so, okay, ey. Und Musiker, damals mit besagter Band Feinkost, viel unterwegs gewesen und so. Und dachte so, ja, Musiker, das kannst du dir nicht sagen. Also, was sagst du? Ich sag dir, ich studiere Theologie. Und dann wird alles dann so, oh, das ist ja toll oder so. Ne? Und saß ich gerade unten zum Geburtstag meines späteren Schwiegervaters am Tisch. Und dann kam der große Mann und sagt, was machst du eigentlich? Und ich so, jetzt kommt's. Und ich so, ja, gut, dass Sie fragen. Ja. Ich studiere Theologie. Und alle waren so, oh Gott, was? Und dann meinte ich zum Glück noch geistesgegenwärtig so, ich bin aber auch brotloser Künstler, Musiker. Und alle so, ach ja, cool, das ist gut. Ne? Alles nur halt so Künstlerin. Ne? Und, also die können damit irgendwie nichts anfangen. Und wir haben uns damals geeinigt, also meine Frau ist insofern der Kirche nicht mehr ganz so kritisch gegenüber, weil sie natürlich jetzt schon sehr lange mit mir zusammen ist. Und gerade auch diese St. Georg-Station, ne, wo es wirklich um so ganz viel Diakonie und ganz viel Handfestes ging und sowas alles, das hat sie schon, das findet sie schon ganz toll. Aber die kann eben auch mit diesem ganzen Überbau und mit diesen ganzen theologischen Fragen, Dreieinigkeit und Jesus und so. Und sie meint immer, vor allem die Sprache macht mich eigentlich fertig. Ja. Ihr Lieblingssatz ist immer, am meisten ausgeladen fühle ich mich, wenn ihr mich einladet. Ne? Weil das ist ganz häufig so. Und das sind Kolleginnen und Kollegen, die dann wirklich auch in so einer althergebrachten, so, ich nenne es gerne sakralem Singsang, die machen dann so herzliche Einladung noch zum Kirchencafé oder so. Und sie immer so, nee, da bin ich raus. Also wenn ihr mich so einladet, weil einladen auch so ein churchy Wort ist, so, ja, da ist sie immer raus.
Einladen. Ne? Ja, das ist auch was mir in den Gottesdiensten, wenn ich dann mal, ich bin ja auch so ein bisschen so ein U-Boot-Christ, hast du gesagt.
Du siehst auch aus wie ein U-Boot. Yeah,
Ich bin aber zu braun dafür eigentlich.
Ich bin ein U-Brot.
U-Boot Jesus.
U-Brot.
Sehr gern.
Da müsste jetzt wieder der Itter eigentlich.
Name des Herrn.
Ja. Aber diese Klingelbeutel-Mentalität, das ist so eine Unart, die aus Amerika, klar, weil viel extra Arbeit in der Gemeinde muss bezahlt werden. Die haben kein Geld oft, ne? Weil ich denke, dass Kirchen da auch klamm sind mittlerweile, ja, auch durch die Austritte und das, was sie erhalten müssen. Aber diese Klingelbeutel-Mentalität, das schreckt dann immer so ein bisschen ab. Das ist sozusagen eigentlich immer gleich so diese Formulare. Früher war es wenigstens nur der Klingelbeutel. Mittlerweile wird noch auf die Formulare, die man, die Überweisungsformulare am Eingang hat. Das ist auch so was, was einen dann so ein bisschen, das wird so kaufmännisch dadurch. Also das,
ja, verstehe ich, ja. Es gibt jetzt so eine Spenden-App, da sind alle jetzt sehr stolz drauf, dass es die jetzt gibt. genau, aber ja.
Und da kann man halt in die Cloud direkt hoch
überweisen. Ja, du kannst tatsächlich ganz einen QR-Code dann, wenn so ein Gottesdienstheft. Also, aber auch das, ne, ich glaube ja, dass die meisten Probleme, die wir überhaupt haben, Kommunikationsprobleme sind, also unabhängig von Kirche, sondern generell. Aber da haben wir eben auch als Kirche ein Kommunikationsproblem, ne? Weil zum Beispiel, du hast recht, da werden Dinge klamm, weil viele Leute gerade austreten oder sowas. Aber ganz häufig sind es so, dass darüber Projekte finanziert werden, die gar keine Finanzierung haben, die auch gar nicht zur Gemeinde
gehören. Das meine ich ja. Also das weiß ich ja alles. Und deswegen ist es ja auch okay. Also ich verstehe es ja auch. Nur das eine, ich finde es, das ist ja, klar, verstehe. Wann willst du die Leute sonst erreichen? Ja. Ich verstehe auch diesen Zwiespalt. So. Das ist nur so ein komisches, wo man sich, das ist, weil nur gerade erzählt ist von wegen dieser Einladungsmotivation.
Ja,
von,
ja, diese komische Tonalität, die es manchmal
genau.
Gibt. Ja, absolut, ja.
Darf ich jetzt endlich mal meine Fragen beantwortet bekommen, wie man Kindern diese Antworten bringt?
Frederik ist immer noch im Konfirmationsverfahren.
Ja, wie kann ich Kindern erklären? Also deine Frage fand ich auch sehr gut.
Danke.
Aber fangen wir doch mal vorne an. Wer oder was ist Gott?
Gott ist eine liebende Beziehung, die da war, bevor ich da war, bevor viele andere da waren. Ein immer daseinendes, liebendes Gegenüber.
Nehmen wir so.
Bin ich Fan von Gott.
Finde ich gut. Was ist die Wiederauferstehung?
Das ist der Hoffnungsglaube, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Also ne, das, was ich vorhin erzählt habe, wenn ich Menschen in den Tod begleite, also jetzt unabhängig davon, ob ihr diese ganzen Nahtod-Geschichten jetzt mal verfolgt, kurz versuche zu beantworten. Als mein Vater im Sterben lag und wir ihn begleitet haben, gab es eine wundervolle Geschichte. Da war er im Krankenhaus und ich stand dann an seinem Bett und so und er wachte auf. Mein Vater war ein heftiger Typ auf jeden Fall. Also der hatte mit Kirche auch ganz wenig am Hut, bis er dann irgendwann in die Kirche kam, als ich dann so im vierten Semester war. So, und dann wachte er auf und war schon sehr, sehr krank. Und dann erzählte er die Geschichte, wie sein bester Freund gerade da war, Klaus. Und mein Vater war Rechtsanwalt, ist auch mit Klaus dann ins, der war auch dessen Anwalt. Und war so, ja, Klaus war da. Und ich so, ja, und? Ne? Also, ich kenne diese Situation natürlich und frage dann ganz viel nach und so und was ist passiert? Ja, Klaus hat gesagt, Hartwig, du, also komm jetzt mal mit. Und habe ich gesagt, na klar, Klaus, na klar komme ich mit dir mit. Wo gehen wir hin? Und dann sind wir zusammen in 109er gestiegen. Das ist heute der 19er Bus, ne, aber bei uns war es immer der 109er. Und dann sind wir zum Gericht gefahren. So, Rechtsanwalt und Mandant, wir sind zum Gericht gefahren. Ich so, okay, und dann? Ja, das Gericht war leer. Was schon theologisch so unfassbarer Spitzensatz ist. Und dann meine ich so, und was ist dann passiert? Dann hat Klaus gesagt, wir müssen jetzt zum Italiener gehen. Und dann sind wir zum Italiener gegangen. Und dann hat Klaus gesagt, Hartwig, so hieß mein Vater, warum guckst du mich denn so komisch an? Dann habe ich gesagt, naja, Klaus, du bist ja seit 5 Jahren tot. Und dann hat Klaus zu mir gesagt, ach, Hartwig, nur weil ich nicht da bin, heißt das ja nicht, dass ich nicht da bin. Und dann ist mein Vater aufgewacht, ne? Und dann ist er kurz drauf gestorben. Und das sind, es gibt viele solcher Geschichten, die ich erleben kann, eben am Sterbenbett. Ne? Deswegen, ja, die Auferstehung heißt, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. So,
ja, das hoffe ich sehr. Also mir geht es da ein bisschen wie Sebastian. Ich würde auch gerne mehr glauben. Und gerade so durch diesen konkreten Todesfall bei uns im Umfeld geht es bei uns natürlich auch gerade mit unserem Sohn super viel ums Thema Tod gerade und Fragen und ne, sterbt ihr, wie lange lebt ihr noch und sowas. Und ich wache auch manchmal nachts auf und denke irgendwie übers Sterben nach und kenne einige Eltern von Freunden, die eben am Ende ihres Lebens relativ religiös geworden sind. Mhm. Also Vater zum Beispiel von Dennis, den wir vorhin getroffen haben, der ist Türke und der ist dann auf einmal total dem Islam hinterhergelaufen, um dann für sich irgendwie seine Seelenruhe zu finden. Und von einem anderen Freund von mir auch, der ist dann sehr christlich geworden. So. Also wahrscheinlich, weil man einfach diese Frage dann, die man nicht für sich klären kann, dass man einfach dann hofft, dass es nicht zu Ende ist. Ne?
Kann ich dann genau darauf anschließen, kann ich meinen Kindern etwas erklären, wenn ich selber noch keine Antworten drauf habe?
Ist das nicht das, was wir täglich machen als Eltern?
Ja, Kindern Fragen erklären, aber in dem speziellen Sinne ist es, ja. Ja, also, ich weiß, ja.
Also, ja, also für mich ist es, also ist die Frage so ganz selbstverständlich zu beantworten, weil das für mich hat, glaube ich, was mit Hoffnung zu tun. Und Hoffnung ist das, was du nicht erklären kannst. Ne? Also Hoffnung ist das, was du wieder besserer Vernunft trotzdem irgendwie glaubst. So, und ich habe einen Hoffnungsglaube. Also ne, die Vernunft sagt, wir werden am Ende unseres Lebens, werden wir sterben und diese Körper werden dann zerfallen.
So, das ist Physik.
Genau, das ist halt so. Die Vernunft sagt aber auch, Energie geht niemals verloren. Ja. Ne? Also so, auch das ist ja so. Ne? Auch das ist Physik.
Energie ist messbar.
Genau, ne? Energie ist messbar. Energie geht nicht verloren. Das ist physikalisch nicht machbar oder sowas. Mit dieser Energie, die aus der wir ja bestehen, also auch das ist ja messbar, mit der muss ja irgendwas passieren. Deswegen, ich bin Fan von einem Religionsphilosophen, Paul Tillich hieß der, weil diese ganze Geschichte, ne, auch mit das Gericht ist leer und sowas, diese ganze Vorstellung, die dann ja auch in der Kirchengeschichte über Dante kam, mit der Hölle und sowas alles. Die Hölle gibt es ja so gar nicht. Aber es gibt ja immer diese Vorstellung von nach dem Tod, dann kommt irgendeine Gerichtsform oder sowas. Und dann entscheidet man, ob man in den Himmel oder die Hölle kommt. Das glaube ich gar nicht.
Barbara Salisch.
Ja, so, ob du die ganze Zeit das gucken musst. Aber Paul Tillich hat gesagt, der hat ein Konzept entworfen, das nennt er die sogenannte Essentifikation. Also im Tod werden wir reduziert auf unsere Essenz. Und weil wir aber im Leben Beziehungsmenschen sind, wir können unser Leben nicht ohne Beziehung denken. Also ob es zu unseren Kindern ist oder zu Freundinnen und Freunden oder zu Gott von mir aus oder sowas. Wir sind Beziehungswesen. Wir können uns den Tod nicht vorstellen als etwas, was beziehungslos ist. Deswegen sagt er, die Energie, die Essenz bleibt. Wir schrumpfen auf unsere Essenz zurück und dann erkennen wir einander aber wieder im Tod. So, damit kann ich gut sein. Also
damit kann ich auch viel anfangen.
So, dann hat es nämlich auch diese ganze körperliche Dimension nicht, ne? Weil natürlich werden wir, also der Körper wird verfallen und dann gibt es da, ja,
fängt ja jetzt schon an, wie man uns ansehen kann.
40 uns noch nicht ansehen.
Wenn die Leute wüssten, wie es hier riecht, würde man das auf jeden Fall auch. Ja.
Aber Körperlichkeit gehört zur Religion eigentlich auch mit dazu. Also es ist ja immer ein wichtiges Thema. Dann auch zum Beispiel das Alte Testament mal mitnehmen, weil das natürlich das Neue Testament viel heller leuchtet und viel humanistischer, also auf den ersten Blick ist. Ich kenne mich jetzt im Alten nicht so wahnsinnig gut aus und Aber das ist ja schon auch ein Gegenpol nochmal in seiner Brutalität und in seinem, was es ist. Wie kann ich das meinem Kind vermitteln auch? Also ich meine, ich tue mir noch ein bisschen so, ich habe diesen Sprung noch nicht geschafft von dieser, eben von dieser Verkörperung eines Gottes, Frau, Mann, neutral, egal für alle, etwas zu vermitteln meinem Kind, was es für meine Vorstellung eigentlich nicht gibt. Also Energie bin ich dabei, aber dann frage ich mich, warum Kirche? Also warum, weißt du, das ist für mich immer noch was, also das musst du ja schon auf eine Art glauben, um der protestantischen oder katholischen Kirche anzugehören oder nicht? Also ist das kriege ich gerade noch nicht so zusammen. Und das Alte Testament ist ja auch ein wichtiger Teil davon, mit dem strafenden Gott, mit dem diesem Übervater, der irgendwie draufhaut, alle tötet, wo man seinen Sohn opfert. Mir ist schon klar, das sind alles wahnsinnig alte, von Männern geschriebene Geschichten in ihrer Brutalität, die aus einer Kultur auch herauskommen, die man übersetzen muss wahrscheinlich.
Ja und nein. Also erstmal, ich persönlich bin Fan davon, nicht vom Alten und Neuen Testament, sondern vom Ersten und Zweiten zu sprechen. Also weil diese ganze Geschichte, also Altes Testament, im Groben die Geschichte der Schöpfung der Welt und der Propheten und des Volkes Israel mit Gott eigentlich. Und im Neuen Testament dann die ganzen Jesus-Geschichten und die Geschichten von den Aposteln und Aposteln, die dann versuchen, diesen Glauben weiterzubringen. Und wie geht es nach dem Tod eigentlich weiter, was dein Sohn so schön gesagt hat, dann kommt er durch die Tür, ohne durch die Tür zu gehen und sowas. Also ne, super, 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 super Geschichten. So, du hast gefragt, eben nach Gerechtigkeit. Darauf gibt es zwei Antworten, weil die Brutalität und die Körperlichkeit, die im Ersten Testament ist, die ist ja real. Also wir sitzen hier in einem wundervollen Podcast-Studio und wir haben alle viel, viel Glück gehabt und viel Glück genutzt und sowas alles. Aber ein Blick in die Welt zeigt ja, wie brutal diese Welt ist. Ne? Diese Welt ist eben nicht fair. So, und im Glauben zu erzählen, alles wäre fair oder sowas, das ist halt so nicht. Ne? Also diese Welt ist eine, die frisst dich auf. So, und die Geschichten, die im Ersten Testament erzählt werden, sind ganz viele solcher Geschichten und sind ganz viele Entfremdungsgeschichten.
Aber sie gehen immer vom Chef aus dann.
Nee.
Der da also viel oder nicht?
Nee.
Die Menschen sind, bei Arche Noah zum Beispiel, die Menschen gehorchen nicht, sind lästerlich und was weiß ich und dann zack, werden sie alle niedergemacht. Gut, das gibt es in der Antike auch in Geschichten, das sind ja alles so, aber ist schon krass.
Auch, ja und oder nein. Ja und nein. Also das Erste Testament erzählt von Entfremdungsgeschichten. Ne? Also das ist ja so. Also auf die wundervolle Frage, warum ist die Welt eigentlich so ungerecht oder sowas, warum greift Gott nicht ein und sowas, was ja wundervolle Kinderfragen sind. Ne? Und in echt sind das die Fragen, die wir ja auch alle immer haben. Ne? Also wir stellen ja Kinderfragen. Ne? Warum, wenn dein Gott allmächtig ist, warum greift er dann nicht ein?
Ich finde, das ist fast die Hauptfrage.
Genau,
ne? Und das war auch das, was mich damals so beschäftigt hat als
Kind. Genau, und die Antwort ist, könnte sein, was, also ne, ich weiß ja auch alles nicht so, aber ich habe Antworten
für mich selber. Nee, du sagst das jetzt und so ist das.
Ja, genau, so ist das. Und die Geschichte fängt damit an, man muss ja dann in diese Geschichte vom Ersten Testament gucken, die fängt damit an, dass Gott den Menschen schafft. Und also übrigens, dieser ganze Schöpfungsbericht ist ja also es gibt zwei Schöpfungsberichte, aber das ist ja, in echt ist es ja eine Beschreibung von Evolution übrigens. Ne? Also es geht ja vom Kleinsten ins Größte und sowas. In echt beschreibt das ja die Evolution und alle, die das wörtlich nehmen, sind sogenannte Kreationistinnen und Kreationisten. Ja? Die bauen dann solche Themenparks, wo dann Noah mit den Dinosauriern in Amerika ist oder sowas. Ne? So, das nochmal in Klammern. Das ist wundervoll. Das ist ein ganz eigener Sektor. Es geht immer darum, dass Menschen einen freien Willen haben. Menschen entscheiden sich dazu, Dinge zu machen, obwohl sie wissen, dass das vermutlich jetzt Kacke ist. So, ne? Das ist bis heute so. Also diese Entfremdungsgeschichte des Menschen zu sich selbst und damit zu dem Gegenüber und auch zu dem, was vielleicht als diametral der Liebe entgegensteht, das sind Dinge, die wählen wir selber. Ne? Also wir wählen, Putin wählt, in die Ukraine einzumarschieren.
Ja,
so, ne? Wir wählen, den Leuten nicht zu helfen, denen wir helfen könnten. Wir wählen, heute das oder jenes zu machen. Ne? Also das sind Entfremdungsgeschichten von sich selbst. Dieses ganze Erste Testament erzählt davon. Ne?
Sie erzählen auch vom strafenden Gott, der dann sagt,
genau,
wenn du das nicht machst, hau ich dir über den Schädel.
Das hat eine Konsequenz in dem Kontext.
Aber eine brutale Konsequenz.
Ja.
Das ist ja diametral zu dem, was Nächstenliebe eigentlich auch sein
genau.
sollte. Also wie soll ich meinem Kind erklären,
ja.
du sollst niemanden irgendwie den Schädel dann einschlagen, weil er falsch handelt, sondern du musst ihm die Hand reichen. Also das ist,
ja. Dazu sag ich gleich noch was, okay? Okay, ich versuch's ein bisschen abzukürzen. Ja? Also Erstes Testament, Entfremdungsgeschichten von dem, was wir wieder besseren Wissens eigentlich tun sollten, was wir aber nicht tun. Ne? Und das hat Konsequenzen. So, das ist halt so. Ne? In diesem ganzen Das ist ja, sind ja wundervolle Beziehungsgeschichten eigentlich, ne? Also auch wenn dann der strafende Gott kommt, also ich will das jetzt nicht marginalisieren, ne? Aber in echt erzählen all diese unterschiedlichen Bücher ja von Beziehungsgeschichten zwischen Menschen unter sich selbst, Menschen als Volk und Menschen zu dem, was sie als, worauf sie sich als Volk ausrichten wollen, ne? Und all diese Entscheidungen haben dann Konsequenzen, ne? Irgendwie Josef, der von seinen Brüdern, weil der coolste ist, in den Brunnen geschmissen wird oder sowas. Natürlich hat das alles Konsequenzen und am Ende ist es immer so ein bisschen,
ja, da geht's
Dinge,
richtig ab.
Genau, ne? Dinge werden nicht ohne Konsequenzen bleiben. Das ist halt so. Und das ist in der Erziehung ja auch so. Ne? Also das ist ja so Moses. zwischen Grenzen setzen und Klarheit haben, aber eben naja, auch Liebe, aber liebevoll
ganz
sein.
Ganz viele erziehen so, dass es keine Konsequenzen gibt.
Genau, aber
man soll konsequent sein, hat der liebe Gott gesagt.
Ja, genau. So, es ist aber auch die Geschichte von dieser Entwicklung, ne? Also, weil das stimmt, du hast völlig recht, ne? Die Geschichte von der Arche Noah oder sowas, ne? Die erzählen ja eigentlich so Genozide oder sowas, ne?
Die Plagen über die Ägypter.
So, die Plagen, die kommen und sowas, ne? Und am Ende ist es so, nach diesen ganzen unglaublich brutalen Geschichten, die da passieren, sagt Gott, ich habe mich getäuscht. Das will ich nie wieder machen. So, ich will ab jetzt den Menschen anders helfen, als ich bisher getan habe, denn offensichtlich lernt er das nicht oder sowas, ne? Und dann ändert Gott seinen Beziehungsstatus so zum Menschen, ne? Und das ist das, wo das Erste Testament eigentlich dann aufhört, ne? Dass Gott irgendwann sagt, ich will das nicht mehr machen. So, im Neuen Testament, und ganz kurz zu den Geboten, ne? Das vielleicht, es könnte sein, dass es jetzt überrascht, die 10 Gebote, wie fangen die immer an?
Du sollst nicht.
Du sollst oder du sollst nicht, ne? Spitzensätze für Kindererziehung. Du sollst nicht. Ne? Ja. Als würde das jemals helfen. Du sollst jetzt mal nicht an Rot denken. Ach so, ja. Shit. Das ist ein wundervoller Übersetzungsfehler eigentlich. Ne? Luther, der erst das Neue Testament aus dem Griechischen übersetzt hat und später dann auch das Alte Testament übersetzt hat, im Hebräischen, in der Sprache, in der Masora-Hebräisch ist das Alte Testament verfasst, sind diese Gebote eine ganz besondere Form. Und wenn man die heute übersetzen würde, hieße das, du wirst nicht. Und es ist ein fundamentaler Unterschied, ja, zu sagen, du wirst niemanden töten, weil du so ein Vertrauen in dich selbst und in Gott und in die Liebe und in das Leben hast, dass du das nicht mehr brauchst. So, dass du diese,
ach, dann war das die ganze Zeit nur ein Missverständnis. Na toll.
Tatsächlich ein großer
Unterschied. Danke Luther für die Übersetzung.
Ja, deswegen, danke Luther.
Deswegen gucke ich Serien immer im Original.
Ja, genau.
Hefte raus, Klassenarbeit.
Ja, finde ich sehr schön.
Ja, krass. Ja, ich weiß nicht, ob wir die gesamte Glaubensgeschichte heute so komplett aufklären und
ist das die 6-Stunden-Sendung heute?
Das ist ja
der große Marathon.
Ja.
Hey, liebe Leute, vielleicht kennt ihr das ja auch. Man möchte den Kindern natürlich auch beim Essen ein bisschen Abwechslung bieten. Ob in der Brotdose oder am Frühstückstisch, das ist ja nicht immer so ganz leicht. Und man kann ja auch nicht immer die ganze Zeit nur Marmelade aufs Brot schmieren. Da kommen mir natürlich die neuen Kinderprodukte der Rügenwalder Mühle ganz gelegen. Da gibt's zum Beispiel vegane Abenteuerstreich und vegane Abenteuermortadella. Natürlich fleischfrei. Das sind Produkte, die sind genau auf den Geschmack von Kindern abgestimmt und nach WHO-Empfehlung für Kinderprodukte entwickelt. Ohne Zuckerzusatz, reich an Omega-3-Fettsäuren und nur 1,2 Gramm Salz auf 100 Gramm. Deswegen klappt's bei uns jetzt auch mit der Brotdose und beim Abendessen. Probiert das doch mal aus. Und da ich wie Rügenwalder finde, Essen soll ein Genuss und keine Diskussion sein, kann ich mich dem Slogan nur anschließen, am besten schmeckt's, wenn's allen schmeckt. Mehr Infos erhaltet ihr auf der Webseite der Rügenwalder Mühle bei den veganen Produkten. Link wie immer bei uns in den Shownotes. Guten Appetit.
Ich möchte noch mit einer schönen Geschichte schließen, lieber Julian, okay? Nun spiele ich ja schon seit 20 Jahren in dieser Band. Und einer meiner besten Freunde ist auch ein guter Freund von dir, nämlich Christopher.
Mhm.
Und ich war auf vielen Hochzeiten in meinem Leben, aber ich habe dir das auch schon gesagt, aber die schönste Trauung, auf der ich je war, war die von Steffi und Chris, nämlich in St. Peter-Ording, die du gemacht hast. Weil Julian traut natürlich auch Paare. Und das war ja gar nicht kirchlich, ne, sondern das war ja so eine Mischung aus kirchlich, frei und sonst wie irgendwie. Irgendwo draußen am Strand in der Bretterbude, es hat immer mal zwischendurch geregnet und wir haben die Regenschirme aufgemacht. Und das war so frei und offen und irgendwie voller Liebe, dass wir da alle weinend saßen. Und du hast dann auch noch, ich weiß nicht, ob du dich im Detail erinnerst, du traust viele Leute, aber ich erinnere mich natürlich, weil du hast uns dann alle irgendwie für die so singen lassen.
Ja.
Und dann hast du zu denen gesagt, jetzt, die saßen natürlich ganz vorne, und jetzt guckt euch mal um. Guckt mal, wie lieb die euch alle haben. Und da sind so alle Dämme drauf. Und dachte ich so, okay, das hier ist echt so sehr, it's all about love, mehr ist es nicht. Und es war echt ein Moment, an den ich immer wieder total total froh zurückdenke und sage, wie schön war das? Ist das auch, also Paare trauen, einer der schönsten Teile deines Berufs?
Voll. Also erstmal, das war wirklich eine ganz, also auch für mich eine ganz besonders schöne Hochzeit, ne? Weil wirklich, genau wie du sagst, unter freiem Himmel und gute Freunde und es war übrigens war richtig kirchlich, ganz klassisch kirchliche Hochzeit. Ich
hab's nicht mal gerafft.
Genau, ja. aber es ist wundervoll, weil das wirklich was ist.
Du wurdest auch getauft an dem Tag.
Ja, genau.
Ja. Wenn das nicht mehr war,
die Superpower.
Ja. Irgendwie nachts einen Gin Tonic gehabt, hat Julia mir irgendwie Wasser bekommen.
Gin Tonic, es war Gin Tonic. Ja, aber ja, das ist natürlich eine der schönsten Sachen, ne? Paare zu trauen, Kinder zu taufen, aber auch Leute zu beerdigen. Das klingt komisch, aber die Familien der Verstorbenen zu begleiten und nochmal Frieden schließen zu können. Ne? Weil im Tod ja so viel offen bleibt und man trotzdem versucht, eine Form zu finden, bei der Leute sagen, alles klar, damit kann ich jetzt weiterleben, mit diesem Tod kann ich weiterleben. Das sind die tollen Momente auf jeden Fall. Ja.
Auf jeden Fall fällt es mir jetzt leichter, mit den Kindern über Glauben zu sprechen. Vielen Dank. Also es war echt... Toll.
Ja, wirklich. Super. Vielen Dank für die Einladung. Danke fürs Zuhören. Ja.
Richtig warm und großartig.
Schließt man so einen Podcast jetzt?
Ich weiß genau, was du fragst. Mit Amen. Oder ist das schon?
Amen.
Das war jetzt offiziell.